Alles Gute zum 30. Black in Mind.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 98. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Im Intro habt ihr es schon gehört, wir sprechen mal wieder über ein Album, das in diesem Jahr, im Jahre 2025, einen runden Geburtstag feiert, und zwar den 30. Und somit ist das Album älter als die beiden Herren, die jetzt hier darüber reden möchten. Am anderen Ende dieser Leitung ist der Mann, der keinen Künstlernamen braucht, Martin Faust. Hallo Martin.
Hallo Markus, schön wieder hier zu sein und das zu dem Thema. Ich freue mich sehr.
Ja. Und natürlich habe ich eben gelogen, wir sind beide älter als das Album, ne?
Ja, knapp aber nur, ne?
Knapp, ich weiß nicht, in meinem Fall. Also ich war 14, als das rausgekommen ist, das ist gar nicht so knapp.
Ja, ich werde dieses Jahr 40, also von daher, na, ich habe doch auch ein bisschen mehr auf dem Buckel, ja. Aber ich habe es mir mit 10 nicht direkt aus dem Laden geholt, muss ich zugeben.
Echt?
Nee, tatsächlich nicht.
Also 30 Jahre Black in Mind, aber bevor wir über dieses Album sprechen, hat es sich ja etabliert, dass es zuvor eine Frage gibt, die nichts mit Musik und nichts mit Metal zu tun hat. Und ich habe da so ein Phänomen erlebt am Wochenende. Am Wochenende war ich unterwegs zu einem Konzert, zum Port of Power Festival in Ahrensburg. Und kennst du das, wenn du auf der Autobahn fährst und da so Schuhe einfach auf der Fahrbahn liegen und du dich fragst, wie zum Geier kommt ein verlorener Schuh auf die Autobahn?
Ja, absolut. Also ich bin ja im Außendienst beschäftigt und fahre dementsprechend auch schon viel, relativ regelmäßig hier von Essen nach Hamburg auch hoch. Und ich wundere mich auch jedes Mal darüber, vor allem, weil das ja gerne auch mal so richtige Arbeitssicherheitsschuhe sind, wo dann auch so Stahlkappen drin sind, also so richtig massive Dinger, wo ich mich auch immer frage, potenziell ist es ein LKW-Fahrer, der den irgendwie verliert. Also wie ist der jetzt gefahren, dass der diesen Schuh in der Fahrt verloren hat? Das ist immer so das erste Bild. Ich meine, da passieren ja auch Unfälle, dass jemand den dann, weiß ich nicht, irgendwie im Brass da liegen lässt. Die rennen ja gerne auf Raststätten dann mit so Crocs rum und dann denke ich mir, okay, also ja, dann ist man mit den Crocs irgendwie vielleicht weitergefahren oder so. Aber es ist schon, ein witziges Phänomen, absolut, ja.
Ja, vor allen Dingen so mitten auf der Autobahn. Also ich kenne das ja auch, wenn man so, keine Ahnung, spazieren geht, ne, und irgendwo Klamotten liegen, denke ich mir auch, ja, okay, vielleicht ist das weggeflogen, ne, irgendjemand hat seine Sachen nicht vernünftig aufgehängt, ja, oder so. Aber auf der Autobahn Schuhe oder stellenweise auch Klamotten, also da setzt es wirklich bei mir aus. Das habe ich absolut noch nie nachvollziehen können, wie sowas passieren kann. Ja. Und ich habe mir gedacht, der Martin ist doch viel unterwegs. Vielleicht hat der ja eine spannende Theorie. Und das mit dem LKW-Fahrer, ja. Für Arbeitsschuhe kann ich mir das vorstellen, aber wenn da wirklich so Damenschuhe rumliegen, das stelle ich mir dann schon schwieriger vor.
Ja, wobei, wenn man in den Urlaub fährt, dann ist das ja auch manchmal witzig, wie sich die Damen als Beifahrerinnen es so bequem machen. Ich kriege da immer so einen kalten Schauer, wenn ich Füße in der Windschutzscheibe hinter mir sehe. Und ich sag mal, das nächste Extrem ist ja dann quasi, dass du das Fenster beim Fahren runter machst und die Füße raushältst und irgendwann macht's fupp und dann sind die weg. Ne? Also, habe ich in meiner 16-jährigen Karriere als Außendienstler bis jetzt aber noch nie gesehen vor mir. Also wir sind schon mal, also ich meine, Plastiktüten sind ja das Gewöhnlichste, was einem da auf der Autobahn gerne mal irgendwie entgegenfliegt. Ich überlege mal, ob ich was Skurriles auch habe. Ich bin mal relativ rasant so einem Hütchen ausgewichen, was wahrscheinlich so ein LKW-Fahrer irgendwie zum Abstecken von so, ja, irgendwie irgendwas verloren hat, so ein Gummihütchen halt. Das war relativ eng. Aber ansonsten, nee. Nee, also Schuhe sind mir noch nicht entgegengeflogen bis jetzt.
Das kann auch, glaube ich, echt gefährlich werden, ne? So ein Schuh auf die Windschutzscheibe. Also möchte ich nicht drüber nachdenken.
Ja, total, total. Also da, ich bin da, dadurch, dass ich halt eben so viel fahre, wirklich sehr, sehr ruhig unterwegs. Nochmal eine ganze Ecke ruhiger, seitdem ich Papa bin, tatsächlich auch. Ich habe früher das schon auch so gemacht, dass da, wo man frei fahren darf, ich auch frei wirklich gefahren bin und halt schnell ankommen wollte. Heute mache ich das nicht mehr so. Da habe ich echt meine, also maximal fahre ich 160, wenn es dreispurig ist und frei ist so. Und ansonsten gucke ich einfach, dass ich es laufen lassen kann, ne? Und wenn das halt 80 bedeutet, dann bedeutet das 80. Zumal ich ja da, wo ich dann ankomme, irgendwie beruflich auch tätig sein muss und da muss der Kopf frisch sein. Aber ich mache regelmäßig auf der Strecke von knapp 380 Kilometern Vollbremsungen, auch wenn ich ziemlich vorausschauend fahre. Also der Wahnsinn auf den Straßen ist allgegenwärtig.
Das kann ich auch nur bestätigen. Und da könnten wir wahrscheinlich jetzt mindestens eine Stunde drüber sinnieren, was wir im laufenden Jahr allein schon auf Autobahnen erlebt haben. Also seit ich ja nicht mehr von Essen bis nach Moers fahren muss, ist das bei mir natürlich weniger geworden. Aber wenn man dann halt so einen Trip hoch nach Hamburg, nach Ahrensburg ist ja direkt bei Hamburg, macht, also da weiß ich schon wieder, mein Gott, bin ich dankbar, dass ich nicht mehr jeden Tag 1 bis 1,5 Stunden auf der Autobahn unterwegs bin. Ich würde den Verstand verlieren, glaube ich, mittlerweile. Ganz furchtbar.
Ja, kann ich dir nachempfinden.
Und damit beenden wir das mal und kommen zu dem Thema 30 Jahre Black in Mind. Ja, wir sind beide älter als das Album. Und als wir deine 10 Songs aufgenommen haben, glaube ich, war es schon, dass du meintest, hey, wenn 30 Jahre Black in Mind, da wäre ich sehr gerne dabei. Das habe ich natürlich dankend angenommen, weil es ist ja lustig, wenn Leute hier öfter mal dabei sind und auch unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Themen. Und du hast dich ja auch als mega Rage-Fan geoutet, weil, wenn ich mich nicht völlig irre, hast du gesagt, Rage ist deine absolute Lieblingsband.
Absolut, das hast du richtig gespeichert. Ich habe so eben, wie ich da bei den 10 Songs gesagt habe, Rage mit der Unity 2003 kennengelernt und dann halt eben in dem Line-Up, was nach dem Black in Mind Line-Up aktuell wurde. Und habe mich in die Band total verliebt. Ich mag diese Mischung aus Power Metal und Thrash Allüren. Ich habe die Biografie jetzt von Peavy gelesen und war selber überrascht, dass er sich sehr, sehr, sehr stark selber im Thrash auch sieht und da einfach wirklich ein ganz euphorischer Kerl ist, der diese harten Riffs halt eben einfach wirklich gerne mag. Und ich habe eigentlich von außen immer eher gedacht, dass das durch Gitarristen kommt, die um ihn herum sind. Aber es ist tatsächlich so sein eigener Style, den er da gerne fährt. Und die Mischung, ich mag das total. Also die Songs, die ich selber schreibe und richtig gerne mag und auch richtig gut hören kann, sind welche, die auch stark in diese Richtung gehen. Chorus ist, bleibt direkt im Ohr, der Titel bleibt hängen. Coole Melodien, aber trotzdem ordentlich auf die 12 hauen. Das ist das, was Rage für mich ausmacht und das schätze ich sehr an der Band in allen Stadien, die die zeitlich so erlebt haben.
Das ist schon mal sehr gut, weil ich kenne durchaus auch Leute, die nur ganz bestimmte Phasen von Rage präferieren. Also ich glaube, es gibt bestimmt die Diehard Viktor Smolski-Fans, die sagen, alles davor war kacke und alles danach sowieso. Und ich selbst würde mir auch sagen, ich kann Rage eigentlich in fast jeder Inkarnation zumindest so viel abgewinnen, dass ich jedes Album auf seine Art gerne ab und zu mal höre. Jetzt hast du eben schon erzählt, dass deine quasi Rage-Entjungferung das Album Unity war. Wie bist du denn dann zu Black in Mind gekommen?
Ja, also ich habe die Unity in erster Linie mal rauf und runter, rückwärts, vorwärts, quer und seitlich gehört. Also wirklich im Prinzip so ein Studium am lebenden Objekt begangen und bin dann halt auch, also völlig klar gewesen, du musst zu einem Konzert. Und dann ist man natürlich schnell dabei, wenn man so mit dieser Begeisterungswelle losrennt und sich ein Ticket kauft, dass einem auch schnell bewusst wird, okay, da werden die ja nicht nur die Unity spielen, ne? Und dann habe ich mich von da in meiner Erinnerung einfach rückwärts gearbeitet und habe halt als nächstes die Welcome to the Other Side mir geholt, die mich halt ja im gleichen Lineup genauso on fire gefunden hat irgendwie vor meinem CD-Player. Und als nächstes hatte ich dann die Black in Mind in der Hand und habe die im Prinzip genauso rauf und runter laufen lassen auch. Also das war damals so also 2003. Und 2004, wenn du bei mir ins Auto gestiegen bist, war die Wahrscheinlichkeit, dass gerade was anderes läuft, relativ gering tatsächlich. Das ist echt tatsächlich so gewesen. Dann kam auch die End of All Days ziemlich flott mit dahin. Und dementsprechend, also ich sag mal so, in Vorbereitung auf das erste Konzert habe ich auf jeden Fall die Black in Mind auch rauf und runter gehört und dann so die Kracher natürlich auch live damals erleben dürfen.
Warst du denn dann auch bei dem legendären Konzert, dass sie auf der, nee, es war nicht die Unity-Tour, ne? Es war ein Album danach, bei der Soundchaser, ne? Haben sie die From the Cradle to the Stage aufgenommen, glaube ich,
genau.
In Bochum. Warst du da dabei?
Da bin ich leider nicht dabei gewesen, weil ich da damals verhindert war. Ich habe allerdings auf der Tour sie etwas später gesehen, auch in der Zeche Bochum, allerdings nicht mehr mit dem Set, und habe mir aber tatsächlich, weil das noch draußen klebte, ein Plakat von dem Konzert abgerissen, weil die neuen Tourdaten einfach nur, also mit so einem DIN A4-Zettel unten drüber geklebt waren, oder der Zeche Bochum-Termin war, glaube ich, dann einfach drüber geklebt, und habe aber dieses From the Cradle to the Stage Plakat hier tatsächlich unten bei mir im Studio hängen. Und von daher da schon noch eine Erinnerung dran, aber selber dabei gewesen bin ich nicht. Ich hatte ein paar Freunde, die da damals mit dabei gewesen sind.
Ja, ich war nämlich auch nicht dabei. Jetzt kann ich noch kurz berichten, wie ich zu Rage gekommen bin. Es geht jetzt wieder um ein Ereignis, über das ich schon zahllose Male hier gesprochen habe. Am 22.12.1995, mein Gott, ist das lange her, begab es sich, dass in der Düsseldorfer Philips-Halle, hieß sie damals noch, mittlerweile müsste sie ja Mitsubishi Electric Hall heißen, dass dort die sogenannten Guardian Christmas Parties stattfanden. Und ich war riesen Blind Guardian-Fan und wollte unbedingt zu diesem Konzert und wusste gar nicht, wer da sonst noch so spielt. Also wenn man heute hört, wer da noch gespielt hat, kann man eigentlich sich nur ja, euphorisch aus dem Fenster hüpfen. Saxon haben da auch gespielt, eben auch Rage. Yngwie Malmsteen hat da gespielt, also ich habe ihn wirklich live gesehen.
Ach, cool.
Und Skyclad haben das damals eröffnet. Und außerdem haben noch Love Hate da gespielt, die so überhaupt nicht in das Billing ansonsten reinpassten, aber das war halt der Moment. Fun Fact, das ist auch der Geburtstag von Peavy, wenn ich mich nicht völlig irre, der 22.12. Denn ihm wurde auf der Bühne dann eine Torte gebracht. Und das war wirklich für mich meine allererste Berührung mit der Band Rage im Rahmen dieses Konzerts. Habe ich sie halt in der Düsseldorfer Philips-Halle gesehen. Damals noch so nach dem Motto, ja, lieber mal irgendwo hinsetzen, ne? Könnte ja gefährlich werden. Und mich hat damals sofort der Song Sent by the Devil total weggeblasen. Also allein, weil ich ja so ein kleiner Horror-Nerd bin und irgendwas, was mit Teufel zu tun hat, rennt bei mir offene Türen ein. Und Rage haben ja oftmals auch sehr morbide Texte, die ja oft von H.P. Lovecraft oder wem auch immer inspiriert sind.
Ja.
Und das war halt was, was mich unwahrscheinlich allein schon dadurch angesprochen hat. Und vor dem Hintergrund war dann tatsächlich Black in Mind, das ja damals das neueste Werk der Band war, mein allererstes Album, das ich mir jemals von Rage gekauft habe. Ja, und es hat mich schon ein Stück weit verdorben, auch wenn, das weiß ich noch, ich den Sound beim allerersten Anhören sehr interessant fand. So aus heutiger Sicht, 30 Jahre später, was hältst du von dem Sound von Black in Mind?
Ja, also ich würde sagen, dass wenn man da insgesamt mal recherchiert um die Black in Mind, dann ist die ja insgesamt sehr, sehr hoch im Kurs bei Leuten, die auch Rage nicht kennen. Also das Album wird gerne als das Beste der gesamten Karriere auch heute noch gehandelt. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich das auch in großen Stücken unterschreiben würde. Ich persönlich würde es nicht als mein eigenes Liebstes sehen. Wäre aber mit Sicherheit dabei zu sagen, dass das in meinen Top 3 auf jeden Fall einen ganz, ganz, ganz sicheren Platz findet. Der Sound ist für mich aber auch tatsächlich das, wo ich sage, das hätte man zu der Zeit vielleicht auch ein bisschen besser machen können, weil mir persönlich als Gitarrist gerade die Gitarren irgendwie nicht so richtig gut platziert sind. So, also es ist streckenweise schon mal so, dass ich denke, der Gesang wäre mir jetzt eigentlich lieber so ein bisschen weiter vorne. Ich würde ganz gerne eigentlich auch das Schlagzeug ein bisschen mehr knallen wissen, und dann fährt man da vor so eine, gefühlt kriegt man so eine Gitarrenwand wirklich vorgedrückt, die sich für mich streckenweise auch nicht so ganz natürlich anhört. Von daher kann ich verstehen, dass der Sound im ersten Moment jemanden so denkt, das ist, also es ist merkwürdig. Wenn das jetzt einer noch nicht gehört hat, einfach mal vielleicht jetzt versuchen, auch wenn ich das gerade gesagt habe, neutral daran zu gehen, weil man hat sich das irgendwie relativ schnell, finde ich, auch warm gehört und fühlt sich da trotzdem wohl drin. Aber wenn ich mit dem analytischen Ohr rangehe, denke ich auch, dass da so ein bisschen was Natürlicheres im Gitarrensound ganz gut getan hätte.
Es hat ja, glaube ich, dann das nächste Album gemacht, ne? Weil ich habe End of All Days als ein sehr basisch klingendes Album im Gedächtnis, so in Relation zu Black in Mind auf jeden Fall.
Ja, also da finde ich auch, dass die Gitarren nicht so ganz brutal nach vorne drücken. Das ist de facto so. Aber es ist ja auch, und damit können wir vielleicht mal zu dem Line-Up kommen, das erste Album, was ja in dem Line-Up, in diesem Vierer-Line-Up, ja, komponiert worden ist und aufgenommen worden ist. Die Band kommt ja quasi, also natürlich logischerweise erstmal mit Peavy als Sänger und Bassisten um die Ecke. Der Chris Effie, auch ja genannt, hat Schlagzeug schon vorher lange Jahre mit Manni Schmidt als Gitarristen gespielt und eben da war dann ja damals im Prinzip der Bruch oder das Weggehen vom Manni. Der hatte damals eher Familie und eben privates Umfeld im Sinne und hat sich von Rage dann damals verabschiedet, was Peavy in seiner Biografie erstmal als etwas beschreibt, wo er heute sagt, kann ich total verstehen, das damals aber überhaupt nicht gut fand und auch nicht so richtig nachvollziehen konnte im ersten Moment. Aber das kann ich mir natürlich vorstellen, wenn man da so gerade im Höhenflugmodus ist, Japan tourt und die Erfolgswelle reitet, dann ist das damals wahrscheinlich wirklich schwierig gewesen. Dann der Bruder an der einen Gitarre, also hauptsächlich an der E-Gitarre, der Spiros, war wohl damals ein ziemlich unerfahrener Gitarrist, der dann da so den Einstieg ins Musikerleben gefunden hat, aber halt ein total affiner Gitarrist, der wahnsinnig viel gespielt und geübt hat. Und Sven Fischer hat eben die zweite Gitarre übernommen. Und das ist damals halt aus dem Hintergrund geschehen, dass man gesagt hat, man hatte mit Manni Schmidt in Peavys Verständnis einfach so einen perfekten Gitarristen, so einen Allrounder mit einem irre eigenen Stil, auch wahnsinnig technikaffin, hat sich selber Equipment gebaut und so und war halt wirklich ein Typ, der ja auch irre Riffs und Solos hingelegt hat. Und man hatte damals die Sorge, dass man mit dem Nachfolgewerk nicht so richtig an den Start kommt, wenn man da nicht ein Äquivalent findet. Aber wir wissen alle, das sind Künstler, das sind Individuen, das sind Menschen, die sind auch nicht einfach zu reproduzieren sind sie ja glücklicherweise noch nicht, in jeder Hinsicht. aber da eine Kopie zu finden, die das einigermaßen hinkriegt, ist auch nicht realistisch. Und dann hat man sich halt bewusst überlegt, zu sagen, wir gehen mit zwei Gitarren an den Start, die aber unterschiedliche Ansätze haben. Eben nicht einfach zwei vollwertige E-Gitarristen, wie das ganz viele Thrash-Metal-Bands ja einfach machen, wenn sie zwei Gitarristen haben, dann wird ein bisschen was variiert. Im Grundsatz hat man den gleichen Sound. Das Spezielle hier an Black in Mind, und das ist auch etwas, was einem im Sound, glaube ich, insgesamt dann das etwas schwierig macht und halt auffällig ist, ist, dass wir eine voll verzerrte klassische Metal-Gitarre haben und eher eine angezerrte Gitarre eben vom Sven gespielt, die schon manchmal fast nur crunchig ist, sehr, sehr brillant ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das viel mit Telecaster oder Stratocaster gemacht worden ist, also mit keiner richtig fetten klassischen Metal-Gitarre, sondern eher Gitarren, die so im Blues-Bereich genutzt werden. Und das macht auch den Sound an sich sehr, sehr einzigartig, würde ich jetzt sagen. Und das ist für mich auch eher ein positiver Punkt. Also diese Stellen an dem Album, wo man das wirklich ganz genau raushört, da arbeiten jetzt zwei Gitarristen unabhängig voneinander, passen aber trotzdem gut zusammen. Das ist da halt als Stilmittel genutzt worden.
Was kann man sonst noch zu dem Line-Up sagen? 3/4 dieses Line-Ups haben Rage dann irgendwann verlassen und haben eine Pop-Rock-Band gegründet, kann man glaube ich sagen, ne? Die so ungefähr einen gigantischen Hit hatte und danach ziemlich von der Bildfläche verschwunden ist. Wie hießen die nochmal?
Sub-7
oder so?
Genau, ja.
Und wie hieß der Hit von denen? Weatherman oder so?
Ja, genau, das ist von ihnen. Und ich glaube, also mehr kennt man dann auch schon gar nicht mehr. Ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, dass das so in den Viva-Zeiten hier und da mal an mir vorbeigeflogen ist. Hat aber dann auch relativ schnell den Knick gemacht und ist nicht so richtig nicht so richtig wirklich nach so weit nach vorne gekommen, wie die Jungs sich das damals wohl erhofft haben. Peavy hat das in seiner Biografie damit beschrieben, dass man da wohl versucht hat, die Connections, die durch eben Rage zusammengekommen sind, zu nutzen und ihn da im Prinzip so ein Stück weit rauszudrängen und hat ihn dann im Prinzip sitzen lassen und versucht mit eben so den Produzenten-Connections und Label-Connections was Eigenes an den Start zu bringen, weil sich eben mit dieser klassischen Entwicklung die Jungs damals nicht so richtig anfreunden konnten. Und da sind halt auch schon Line-Up-Reibereien, also so das Typische, sage ich mal, dass man sich untereinander von der Chemie her auch nicht mehr so richtig grün ist. Kam dann eben halt noch on top, ja.
Ist ja schon ein Stück weit sehr traurig, weil mit dem guten Chris hat Peavy ja, ich glaube, seit Perfect Man zusammengespielt, ne? Also wirklich lange.
Genau, also er beschreibt ihn auch als einen ganz, ganz engen Freund, die ganze Zeit über eigentlich. Und man merkt in der Biografie selber, dass er da im Prinzip auf einmal einen Cut macht und das erstmal keine Erwähnung mehr findet, ne? Weil er sich da, weil Peavy einfach stehen gelassen worden ist mit halbfertigen Aufnahmen, die ja dann durch Mike Tirana und Viktor Smolski quasi vollendet worden sind. Und die beiden hatten lange dann keinen Kontakt mehr zueinander, sind sich, wenn ich das jetzt richtig erinnere, auf einem Festival und ich meine sogar auf dem Rock Hard Festival begegnet, wo Chris dann einfach wohl bei ihm vor der Tür stand, gerade klopfen wollte, Peavy die Tür aufreißt, die beiden gucken sich in die Augen, fallen sich in die Arme und damit war so alles wieder gesagt irgendwie, ne? Also da gab es dann halt eine Aussprache, die, so wie er das sagt, und man sich heute dann wieder so grün ist, dass man im Nachgang dann eben die Songs, die die beiden zusammengeschrieben und gewerkelt haben, ja nochmal unter Refuge mit Manni Schmidt auf die Bühnen gebracht hat.
Jo, der gute Manni Schmidt, der ist auch wirklich ein Ausnahmetalent, oder? Also ich glaube, er hat ja immer nur in Bands gespielt, wo er einziger Gitarrist war. Also bei Grave Digger weiß ich, gibt es ein Album, wo man dann mal spontan den Ex-Running Wild-Gitarristen noch dazugeholt hat. Aber vom Grundsatz war Manni Schmidt schon der Typ, oder? Der liefert dir eine Bomben-Rhythmus-Gitarre und Solo-Einlagen par excellence, aber du vermisst keinen zweiten Gitarrist, oder wie siehst du das?
Da gehe ich völlig mit. Ich bin ja in meiner Schreibeart jemand, der sehr viel zweistimmige Gitarrenriffs schreibt. Bei mir gibt es in der Regel immer eine hohe und eine tiefe Stimme zum Beispiel. Also die Gitarristen machen wirklich nicht die ganze Zeit über ein und dieselbe Stimme. Von daher habe ich eine Affinität für so zweistimmige Gitarrenriffs. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir bei keinem Manni Schmidt-Riff irgendwie was Sinnvolles einfallen würde, was ich in, ich sag mal, Uwe Ludis-Manier einfach so da drunter braten würde, damit das dicker wird. Und das tut dem Ganzen dann tatsächlich einen Gefallen, ja. Also wer braucht eine zweite Gitarre, wenn du, wie du gerade sagtest, Baby, I'm Your Nightmare spielst oder wenn du Refuge spielst, ja. Das ist völliger Nonsens, weil diese Riffs so speziell sind. Ich glaube, das Einzige, wo es ihm ab und zu gut tun würde oder getan hat im Studio dann, war halt einfach auf einer Solo-Gitarre einen Overdub zu legen, also noch eine zusätzliche Stimme drüber zu setzen oder drunter zu setzen. Aber das braucht er live halt auch nicht. Das ist für mich, wenn ich ihn live gesehen habe, einfach eine Erscheinung gewesen, die, das ist perfekt, so wie es ist. Kann ich nicht anders sagen.
Absolut, aber um ihn geht es ja eigentlich gar nicht. Wir wollen über Black in Mind reden und erstmal ist ja eine lustige Sache, wenn man sich fragt, das wievielte Rage-Album ist eigentlich Black in Mind? Da gibt es jetzt mehrere Antworten drauf, weil der ein oder andere wird es wissen, bevor Rage hießen, hießen sie Avenger. Das müsste sogar in der Zeit gewesen sein, als der gute Jörg Michael da getrommelt hat, wenn ich mich nicht völlig irre. So lange ist das her. Und Peavy zählt das Avenger-Album Prayers of Steel, was allein für diesen Titel ja schon eine Aufnahme in die Hall of Fame verdient, oder? Oder wie siehst du das?
Absolut, also, absolut.
Wie hat Peavy mal so schön gesagt, ja, wir haben einen Wettbewerb gemacht, wer die blödesten Texte schreiben kann und ich habe gewonnen und darum habe ich die Texte geschrieben, genau. So ungefähr.
Ja, genau, die Aussage kenne ich.
Also wenn man das mitzählt, ist Black in Mind, glaube ich, das 10. Album, aber auch nur unter der Prämisse, dass man 10 Years in Rage, The Anniversary Album, auch als richtiges Album zählt. Das ist ja wirklich, also wenn es bei Rage um Zahlen geht, kann man ja nur verzweifeln, denn nüchtern betrachtet wären 13 und 21 weder das 13. noch das 21. Album.
Ja, das stimmt. Das Zählen macht der Peavy einem nicht einfach. Tatsächlich, also ich bin dabei, dass man sich über die Avenger-Sache vielleicht mal unterhalten sollte. Schöne Grüße an Peavy.
Genau, wenn du das hörst.
Genau, ruf mal durch. Bei Avenger wäre ich auch diskussionsbereit. Bei 10 Years in Rage, muss ich sagen, und also so beschreibt das tatsächlich auch in der Biografie und so höre ich es aber selber auch. Das ist schon ein eigenständiges, vollwertiges Album, auch wenn das damals so nicht vermarktet wurde und einem natürlich mit dem Titel dann auch gar nicht so in erster Linie präsent ist. Aber das, was er auch beschreibt, was sie da damals gemacht haben, war, also sie sind bei Noise Records gewesen, damals mit dem Dreier-Line-Up, dann war klar, Manni Schmidt geht und sie hatten noch einen Vertrag, ein weiteres Album unter Noise Records zu machen und sie hatten schon bei Gunn unterschrieben, dass im Nachgang 5 Alben über Gunn Records promotet werden sollten und eben halt auch dann, ja, eben gemanagt werden. Und sind dann in diesem neuen Vierer-Line-Up hergegangen und haben gesagt, okay, also wir sind jetzt hier bei einem Label, da geht's auf jeden Fall zu Ende, du wirst nicht die beste Promo erwarten können. Und du wirst eben halt nur so als eine Nummer gehandelt, die in diesem Label jetzt nochmal durchgebracht wird und dann ist ja eh Ende. Und dann sind die hingegangen und haben sich im Prinzip die Demos aus der gesamten Rage-Zeit angehört und haben daraus die coolen Ideen genommen und 10 Years in Rage geschrieben. Von daher sind das alles neue Songs und ich finde auch gerade mit dem Opener Vertigo, das ist eine Knallernummer, super geil, wirklich. Es gab irgendwann mal so eine Umfrage auf Facebook, als ich Rage verfolgt habe, und ich glaube, das war auch zu der 20-Jahre-Tour dann. Was sollen wir an Songs spielen? Und da habe ich den damals mit drauf genannt und bin auch total überrascht, dass Peavy beschreibt den auch als einer seiner Lieblingssongs und es gibt ja bei Spotify und auch anderen Anbietern ja unten immer so Listen, This is Rage, ja, wo dann so die Songs drauf sind. Und da ist der mit drin. Und diese werden ja von Künstlern selber dann, im Prinzip können die ja auch erstellt werden. Von daher, ja, ist da schon eine coole Mucke drauf zu finden. Den würde ich schon mitzählen. Und dann kann man sich jetzt streiten, ob es 10 oder 9 sind.
Also ich weiß, was du meinst. Ich finde 10 Years in Rage auch sehr gut. Ich besitze diese Scheibe auch. Und ich weiß, in dem Booklet wird auch genau diese Geschichte halt mehr oder weniger erzählt. Ich meine jetzt natürlich nicht, dass das eher so ein Alibi-Album ist, ne? Aber das ist halt, es wird so vermarktet als, das ist kein Best-of-Album, das ist ein Album nach dem Motto, was hätte sein können? Weil wie du ja sagst, es sind alles alte Demos. Und vor dem Hintergrund könnte man ja auch sagen, vielleicht ist Black in Mind ja das Debütalbum dieses Line-Ups, aber eigentlich ist es nicht so, ne? Weil 10 Years in Rage ist tatsächlich das Debütalbum dieses Vierer-Line-Ups gewesen.
Genau.
Aber was nicht zur Diskussion steht, es ist ihr Debüt bei Gunn Records, einem Label, das, ja, ich glaube, so Mitte der 90er alle mehr oder weniger großen deutschen Heavy-Metal-Bands mal bei sich hatte. Rage waren da, zu dem Zeitpunkt waren Gravedigger da, Running Wild waren da, gut, Halloween jetzt nicht, aber das waren schon große Namen, ne? Also Gunn hat schon so das gemacht, was Noise in den 80ern, glaube ich, gemacht hat.
Genau, also damit sind die da dran gegangen und so wie das da beschrieben wird, hang da ja auch BMG dann nochmal mit drüber. Und die genau. Hatten tatsächlich auch Einfluss auf das, was in der Produktion da am Ende passiert ist und haben ja da nochmal einen Funken zu beigetragen, dass eben halt auch das, was auf dem Album passiert in Bezug auf Orchester, so passiert ist dann, wie es letztendlich auf dem Album passiert ist.
Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage. Das Cover von Black in Mind, was meinst du, ist darauf zu sehen? Weil danach erzähle ich dir was dazu.
Also das ist für mich tatsächlich auch ein bisschen schwierig zu sagen. Und zwar, also man sieht ja erstmal, was einem relativ markant ins Auge springt, ist, dass es ein neues Logo gibt. Wenn man von der vorhergegangenen Zeit sich das anschaut, dann ist jetzt da ein neues Logo drauf zu finden, was im Prinzip aus diesem Soundchaser-Kopf in verschiedene Strichrichtungen dann eben den Bandnamen Rage ergibt. Und dann würde ich sagen, also dieses Emblem, was da drunter ist, das ist so wie so eine Rune. Also ich stelle es mir auch vor wie so einen großen Anhänger, den man irgendwie um den Hals tragen könnte oder so. Und um ehrlich zu sein, also das Schwarze, was da drumherum ist, sieht für mich aus wie ein Gehirn.
Exakt. Und soll ich dir mal sagen, wann mir das aufgefallen ist? Und das ist kein Scheiß. Heute Morgen.
Ach was.
Ich besitze dieses Album seit 30 Jahren.
Okay.
Und ich habe heute Morgen die CD in die Hand genommen. Also ich habe von zu Hause gearbeitet, ne, habe sie mir so aus dem Regal genommen und habe gedacht, ach, das ist ja ein Gehirn. Ach so, Black in Mind. Ah, ja. Also auch nach 30 Jahren kann man noch Dinge auf einmal verstehen. Weil ich habe früher immer gedacht, das wäre irgendwie so eine Gesteinsanordnung einfach, so in Anlehnung an den Titel In a Nameless Time. Ne, weil da geht es ja eher um Pyramiden und sowas in der Art, ne, aber das habe ich irgendwie eher gedacht immer und das war heute Morgen wirklich so ein Ah-Erlebnis.
Ja und tatsächlich, also ich halte es mir jetzt gerade hier auch nochmal so vor Augen, das was ich so als Rune oder so Halskettenanhänger ansehe, könnte eigentlich tatsächlich mit diesen Krallen, die von rechts und links so übereinander schlagen, auch sowas wie so eine Pforte sein, ne? Die sich auftun würde, ja, genau. Ja.
Also quasi der Zugang in die dunkle Seite des Gehirns, ne? Irgendwie so könnte man vielleicht meinen.
Genau, ja. Was finde ich ja thematisch dem Album auch ganz gut gerecht wird. Also als Albumtitel und dann auch so als roter Faden über das gesamte Album geht es ja sehr viel einerseits um Themen, die sehr, sehr düster sind, einerseits halt aus der eigenen Psyche oder aus dem psychologischen Bereich insgesamt heraus. Und andererseits natürlich auch schon viele sozialkritische Sachen, die jemanden halt zur Verzweiflung bringen können, wenn man davon einfach betroffen ist, ne?
Und manchmal auch einfach ganz klassisch, ne? Literatur aus der Schauerromantik. Lovecraft ist ja dabei. Kommen wir bestimmt noch zu.
Genau, ja.
Ja, textlich. Wie wichtig sind dir Texte bei Musik oder insbesondere bei Rage? Weil ich finde, Peavey hat so eine ganz eigene Art. Er hat mal in einem Interview gesagt, das müsste auf dieser 20 Jahre Jubiläums-DVD sein, dass für ihn die Texte oftmals halt therapeutischen Wert haben. Also dass es Dinge sind, die er sich von der Seele schreibt in den Songs, weil sie ihn selbst sonst vielleicht in den Wahnsinn treiben würden. Und ich finde schon, dass er wirklich eine sehr eigene Art hat, düstere Szenarien zu beschreiben.
Ja, da bin ich total bei dir. Und das ist auch eine Sache, die ich daran total mag, weil ich ja selber auch eben Sänger bin und nicht nur Gitarrist. Und von daher beschäftigen mich Texte definitiv. Es ist auch so, dass ich Texte heute noch mitlese, wenn ich Alben zum ersten Mal höre oder Songs zum ersten Mal höre, weil ich einfach wissen möchte, was da thematisch drin passiert, weil ich auch gerne einfach das en Detail wissen will. Also es ist ja häufig so, dass man das grobe Thema schon verstanden hat und dann aber so vielleicht einzelne Zeilen nicht so richtig interpretieren kann. Und manchmal ist das ja im Gesamtkontext total elementar, gerade wenn es dann vielleicht um ein Refrain geht oder kommt halt eben auf die Textstelle mal an und wie man das so schreibt. Aber ich gebe dem schon sehr, sehr viel Bedeutung. Ich tue mich auch schwer mit Musik in anderen Sprachen, weil ich anderen Sprachen einfach nicht mächtig bin, außer Deutsch und Englisch. Mir ist das wichtig, worum es da geht. Und ich habe auch dasselbe Verhalten erlebe ich bei mir oder denselben Effekt erlebe ich immer bei mir, wenn ich selber Sachen schreibe. Das ist schon so, dass man sich damit einfach einen Ballast von der Seele runterwirft. Ja, geht mir genauso.
Black in Mind ist, glaube ich, auch ein in Summe sehr düsteres Album. Und lass es uns einfach wirklich mal tun. Lass uns mal in die Songs reinspringen. Ob wir jetzt alle 14 wirklich im Detail durchsprechen, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal. Eröffnet wird das Album ja mit dem Titletrack. Und ich glaube, Black in Mind kann man mit Fug und Recht wohl als einen der ganz großen Klassiker, nicht nur von diesem Album, sondern auch von Rage so im Allgemeinen bezeichnen. Ist eine sehr schnelle Nummer, aber textlich. Also ich muss gestehen, so hundertprozentig ist mir nicht klar, worum es eigentlich geht. Black in Mind heißt ja so viel wie, würde ich mal sagen, ne, ja, ich hänge düsteren Gedanken nach, ne, oder es geht mir ganz einfach nicht gut.
Ja, genau. Also ich würde sagen, dass es in dem Text darum geht, dass eine Veränderung auf dich selber zukommt und du hast eigentlich keine Ahnung, wie du damit umgehen sollst, aber du merkst, dass es nicht zu dem passt, was du dir selber für dich gewünscht hast. Und dann ist es so dieses Verzweifelte, wie du schon sagst, lass mich in Ruhe, es ist eh zu spät, so, ne? Ich bin da so gefrustet, du hilfst mir da jetzt auch nicht mehr weiter, ne? Generell aber finde ich eine total geniale Nummer, in der eigentlich noch nicht so richtig klar wird, was da gitarrensoundmäßig schon passiert, weil das ist schon sehr, sehr straight geschrieben für eigentlich eben, wie ich das eben gesagt habe, zwei Gitarristen, die relativ das Gleiche immer wieder spielen, und sich noch nicht so stark voneinander abhebt. Generell aber auf jeden Fall einer der Hits und Klassiker und ein total guter Opener für eine Platte generell, würde ich sagen, weil er einfach alles hat, was Rage ausmacht, ne? Also es ist Speed und dafür sind Rage bis dato immer bekannt gewesen. Schnelle Songs eben, schneller deutscher Heavy Metal mit einem kurzen Prä-Chorus und dann geht's ab in den Refrain mit eben immer wieder Black in Mind. Das wird dir ins Gehirn gebrannt, da schreist du jedes Mal mit. Aber halt auch mit coolen Tempowechseln, Das Tempo wird immer mal kurz angebremst, um wieder ein bisschen Fahrt aufzunehmen und dann Gas geben zu können. Finde ich eine total gelungene Geschichte und ist auf jeden Fall auch ein würdiger Albumtitelträger.
Das auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, man bekommt hier noch nicht ganz den Eindruck davon, was in diesem Album noch passieren wird. Denn die Nummer ist ja, ja hast du ja eigentlich schon gesagt, vom Riffing passiert da gar nicht so viel mit zwei Gitarren. Also da kommt hinterher ja noch viel mehr, wo man wirklich denkt, ach gucke mal, was die hier so übereinander spielen. Das ist ja da noch nicht ganz so. Aber ich glaube, beim nächsten Track fängt das schon so ein bisschen an. The Crawling Chaos heißt er. Eine super Nummer, wie ich finde. Ich weiß, damals fand ich sie sogar besser als Black in Mind beim ersten Hören. Die ist ja so ein bisschen grooviger, ne? Und ja, das im Refrain hätte ich gesagt, hast du halt diese typische Art von Melodieführung, die irgendwie auch nur ein Peavy Wagner kann. Ne? Der macht ja eine Melodie, du weißt sofort, das ist Rage, weil Rage, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so genau in Worte kleiden. Das ist nicht so eine fröhliche Melodie. Vielleicht kannst du es besser in Worte kleiden, was eine klassische Rage-Refrain-Melodieführung ist. Die ist ja nicht wie bei Halloween.
Nee, überhaupt nicht. Also Rage, wer Rage noch nie gehört hat, dem versuche ich kurz den Unterschied dazu klarzumachen. Peavy ist ein Sänger, der eine sehr, sehr große tonale Range hat. Das bedeutet, dass der sehr, sehr tief kann. Der kann aber auch unfassbar hoch Kopfstimme benutzen. Hat das damals in der Vorzeit, in der frühen Findungsphase von Rage für ein Album und eine Tour mal so überstrapaziert, dass er sich danach stark zurückgenommen hat und gesagt hat, ich muss eher meine normale, natürliche Stimme, wo ich Power habe, benutzen, weil er da gemerkt hat, ansonsten mache ich das hier nicht lange. Und das ist einer der Punkte, die mir an Rage auch irre gefallen. Das ist halt ein kraftvoller Männergesang, was zu dem Zeitpunkt ja, wie du schon eben gesagt hast, mit Halloween, aber eben halt auch mit ganz vielen anderen Power-Metal-Bands eher ein anderer Weg gewesen ist. Da war Kopfstimme und richtig hohes Singen ja total angesagt zu der Zeit. Und Peavy macht das halt eben mit natürlicher männlicher Power. Und der Song lebt von sehr viel Harmonie-Riffing. Also von sehr, sehr vielen klaren, deutlichen Harmonien. Und es ist nicht so ein einfaches 3-4 Töne Riffing, wo man eher über Rhythmus kommt, sondern der Song ist auch eher stampfig und im Mittempo-Sektor anzusiedeln. Und was diesen Refrain an sich ausmacht, ist, dass Peavy in diesen Gesang so eine irre Verzweiflung reindrücken kann, was halt zu dem Text auch wieder total passt. Weil The Crawling Chaos, da geht es halt eben drum, dass du über Jahre im Prinzip alles leer geraubt hast, was der Planet dir gab und du jetzt quasi wie unter so einer Lawine beerdigt wirst und das Ende auf dich zurollen siehst, ja, und du kommst nicht mehr weg. Du bist da jetzt und du wirst da gleich beerdigt. Und das haut der eben halt in diese Melodie rein mit einfach stehenden Gitarren, wo aber viel Harmonie drin ist. Und jetzt kommt zum ersten Mal zum Ausdruck, was ich eben zu der zweiten Gitarre gesagt habe. Es gibt eine E-Gitarre, die brät einfach so einen Grundakkord rein. Und dann gibt es diese leicht, also das ist jetzt in meiner Wahrnehmung, ist es schon eher sogar eine cleane Gitarre, die einfach nur so einzelne Töne nochmal da drüber spielt, um das harmonietechnisch nochmal so ein bisschen aufzufächern. Und das ist schon sehr, sehr cool, das so in der Art zu machen. Das ist für mich auch das erste Mal so für die Zeit, dass jemand das so in der Form gemacht hat, auch so in dieser Intensität so gemacht hat. Und das ist im Prinzip die Eigenart, die sich dieses Album jetzt ab da auch durchzieht. Und bei dem Song halt aber schon sehr, sehr deutlich zu spüren ist. Und das ist dann auch einer der Songs, wo diese Gitarrenwand einen nicht so erdrückt.
Genau. Also Black in Mind blastert ja direkt los, ne? Also wenn du deine Boxen aus Versehen zu laut gedreht hast, erschreckst du dich, glaube ich. Bei The Crawling Chaos ist das etwas zurückgenommener und das ist ja aber auch das Schöne. Es gibt ja Alben, gerade, und jetzt disse ich wieder so ein paar Leute im Power-Metal-Bereich oder in dem, was man heutzutage gerne unter Power-Metal versteht, kannst du ja mitunter so ein 45-Minuten-Album anmachen und du merkst ja stellenweise nicht mal, dass es drei verschiedene Songs hintereinander waren. Es hätte auch einfach einer sein können. Und das ist hier, wie ich finde, ganz klar nicht der Fall. Du hast diesen sehr flotten Opener mit Black in Mind, wo dir diese Gitarrenwand entgegenkommt. Dann bei The Crawling Chaos, ja, dieses stampfende, groovige, zurückgenommene. Und bei Alive But Dead, ja, was ist das? Das ist keine richtige Ballade, ne? Aber es fängt auf jeden Fall wie eine düstere Art von Ballade an, ne? mit einem cleanen Akkord, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, der gespielt wird. Mhm. Aber auch nicht gerade ein fröhlicher Akkord.
Überhaupt nicht. Also der Song lebt ja, wie du eben auch schon gesagt hast, von diesem total düsteren Ambiente. Und das ist etwas, was Rage hier auch in Perfektion tun, finde ich. Ja? Viele meiner Kumpels, sage ich mal, die jetzt mit Rage nicht so viel anfangen konnten, haben immer gesagt, wofür braucht man so einen Part? Da passiert doch gar nichts. So, ne? Und das sind Leute, die mit diesen Ambiente-Liedern dann nichts anfangen können in dem Moment. Ich kann das auch nachvollziehen. Also wenn jemand halt Thrasher vom Herzen ist, dann will der eins auf die Fresse kriegen und dann bist du zufrieden. Das passiert hier nicht. Hier steht wirklich eine ganz düstere Atmosphäre und Peavy beschreibt auch erstmal so die Szenerie, in der man sich befindet und steigert das Ganze dann in eben den Titel Alive but Dead, ja, lebendig tot, ne? Finde ich halt auch wirklich cool, weil damit im dritten Song die Rahmenbedingungen eigentlich schon fast komplett gesteckt sind. Das ist so das, wodurch sich dieses ganze Album jetzt über alle 14 Songs hinweg bewegt, mit der Ausnahme vom letzten vielleicht nochmal, das sieht man hier noch nicht so richtig kommen, aber durch diese Sphären arbeitet man sich jetzt im Prinzip Track für Track, wo wir uns da immer so ein bisschen damals aber drüber lustig gemacht haben. Ich habe den auch ein paar Mal live gehört und ich fand den live auch immer genial, aber Alive but Dead wird, ich habe also für mich gefühlt 50 Mal gesungen. Es hat irre viele Wiederholungen. Aber ich finde es super cool. Ich höre den total gerne, weil ich dieses düstere Ambiente total mag. Und das ist wirklich sehr gut halt auch da mit E-Gitarre und mit dieser cleanen Gitarre gemacht.
Und vor allen Dingen ist es ja auch wieder ein sehr emotionaler Text. Ne? Alive but dead könnte man ja auch, Alive but dead könnte man ja auch denken, da geht es um Zombies oder sowas. Ne? Aber ja, weit gefehlt. Da geht es ja darum, dass man sich innerlich tot fühlt, ne? Egal was um dich herum passiert, es geht ja darum, ich kann eigentlich nichts mehr fühlen und eigentlich möchte ich so gar nicht sein, aber zudem wird man ja damals wie heute mehr oder weniger, wenn man sich drauf einlässt, gemacht, ne? Zu einer Hülle einfach nur, die zwar lebt, aber die im Herzen einfach tot ist.
Ja. Ja, vor allem, also ich finde auch alleine die Zeile I'm just a slave to what they've said, finde ich, das sagt viel, wenn man dann in dieser düsteren Stimmung drin ist. Ne? Also es ist jemand, der quasi ja von außen gemacht sich dann so tot innerlich fühlt, ne? Durch äußere Umstände im Prinzip.
Das kann ja, glaube ich, jeder vielleicht nachempfinden, der selber mal nicht wusste, was er tun sollte und der dann von Eltern oder wem auch immer in irgendwas reingeredet worden ist, was er selbst gar nicht wollte. Also Gottlob kann ich für mich behaupten, bei mir ist das nie so gewesen. Aber ich kenne viele Leute, die, sagen wir mal, zur Schulzeit oder wann auch immer, ein angeblich total klares Bild davon hatten, was sie wollten. Aber du hast gemerkt, das stimmt gar nicht. Das ist irgendwas, was ihnen vorgegeben ist, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass genau sowas zu einer wie hier beschriebenen Szenerie führt, dass man sich eben tot fühlt, weil man sich dem verpflichtet fühlt, was andere für einmal entschieden oder beschlossen haben. Und man solchen Dingen folgt.
Genau. Ja, und also das ist halt, es gibt hier auch noch eine Auffälligkeit im Gesang und zwar ist das im Prinzip vor der einer der letzten Refrain-Wiederholungen zeigt Peavy hier als Sänger auch nochmal, was er in der Tiefe kann tatsächlich. Und zwar indem er so ein ganz, ganz dunkles Darkness macht. Das mache ich jetzt nicht, das überansprucht hier. Also ich mache es jetzt nicht so weit nach, wie er das da tut, aber es ist wirklich so ganz, ganz dunkel und düster, was er ja zu späterer Zeit mit 21 dann auch mal richtig ausgelebt hat. Aber hier kriegt man auch so einen Hinweis darauf, wie weit der Mann mit seiner Stimme dann tatsächlich auch runterkommt. Und super eingesetzt für das, was da im Prinzip gesagt werden soll. Ja.
Und dann kommt der Song, der mich damals zum Rage-Fan gemacht hat, Sent by the Devil. Ja, nach Düsternis geht es feilschnell weiter, würde ich mal behaupten. Aber auch hier, Sent by the Devil, da geht es auch nicht wirklich darum, dass jemand vom Teufel gesendet worden ist. Also es geht nicht um Dämonen, würde ich mal behaupten. Oder wie würdest du das sehen?
Nee, also es geht nicht direkt um Dämonen, würde ich auch so sehen, sondern es geht im Prinzip darum, dass du dass du dich selber eingenommen fühlst und dass du merkst, wie jemand gegen sich selber arbeitet, ja, und aus so einem Verhaltensmuster gar nicht so richtig rauskommt. Was ich bei dem Song, wie du gerade schon sagtest, auch feilschnell von der Komposition her wirklich genial finde, ist gerade hier, wie diese beiden unterschiedlichen Gitarren aber miteinander arbeiten. Weil du auf diesem Ultra-Highspeed-Riffing und gerade bei diesem Main-Riff einfach merkst, das spielt E-Gitarre und das spielt die cleane Gitarre und zusammen kreiert das so einen Sound, der für mich erst viel später durch Metallica tatsächlich erzeugt worden ist. Und zwar haben Metallica mit eher den neueren Werken jetzt so aber dann, also nach der ganzen Reload-Zeit, so aber mit den neueren Releases einen Gitarrensound geprägt, der einerseits sehr klassischer E-Gitarrensound ist, eben fett ist, aber so eine Brillanz drin hat, so einen Biss drin hat, im Sound, der das Ganze einfach giftig macht. Und das erzeugen die an der Stelle 1995 bereits einfach nur dadurch, dass die eine fette E-Gitarre und so eine angecrunchte Gitarre das gleiche Riff spielen lassen. Und das fand ich damals, fand ich das vom Soundeinsatz hier jetzt bei dem Song auch richtig, richtig geil gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, den kriegt man vielleicht nicht mit, wenn man jetzt nicht Gitarrist ist oder Musiker generell ist und auf sowas achtet. Aber das gibt dem Song gerade in der Studio-Version auch nochmal so diese Würze. Und ich denke, das ist richtig geil, das Riff. Und dann spielt die Gitarre ja unter der Strophe einfach wirklich ein schnelles, wahnsinnig schnelles Riff. Und diese gecrunchte Gitarre legt einfach wieder Harmonien darüber, um das Ganze wieder melodiöser zu machen. Das ist auch genau der Faktor, auf dem Peavy dann super seine Stimme einsetzen kann und coole Gesangslines machen kann. Ja.
Was ich hier auch besonders erwähnenswert finde, ist die Schlagzeugarbeit, weil gerade die Eröffnung des Songs, ne, das ist ja ja, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt beschreiben soll, aber das ist halt schon, ne, du hast das Schlagzeug, macht diesen Beat dazu und darauf wird das Gitarrenriff gespielt und das ist einfach, das macht sofort Pling, oder? Mhm. Du hast sofort, yeah, das ist irgendwie Bam.
Ja. Und das, also du willst sofort wissen, wie es weitergeht und es geht genau so weiter, wie du es in dem Moment haben willst. Ne? Es zieht dann einfach ran und haut erstmal nur runter und ist schnell und hat, finde ich, aber auch einen super, super genialen Solo-Einstieg, weil das zweistimmiges Gitarrensolo ist, was aber überhaupt nicht klassisch aufeinander komponiert ist. Also so in der klassischen Variante hast du einen Melodielauf, den findest du gut und dann legst du einfach eine Terz da drüber oder da drunter und dann ist man im Prinzip fertig. Also man spielt so einmal auf einer Tonleiter rum und im Prinzip werden die Abstände danach aber niemals variiert. Und hier gibt es wirklich zwei gegenläufige Gitarrenspuren, die sich total genial ineinander vermischen. Wirklich, also mega, mega gut gemacht.
Und dann kommt, das kann ich schon mal spoilern, einer meiner absoluten Lieblingssongs von Rage überhaupt, Shadow Out of Time, der ja auch wieder völlig, völlig anders ist als die vier Songs, die du bis hierher gehört hast, weil, ja, wie fängt er an? Mit einer cleanen Gitarre, ne? Also die einfach so ein, ist ja noch nicht mal ein richtiges Riff, ne? Einfach nur so eine schnelle Abfolge spielt.
Ja.
Und dazu steigt dann irgendwann die zweite Gitarre ein. Ne? Also das ist mega, diese Nummer. Und der Refrain, die Melodie im Refrain, ich finde es einfach großartig. Du hast diesen typischen Peavy-Vibe, den man einfach, entweder kennt man den und weiß, was man meint, oder man denkt, wovon reden die beiden eigentlich? Aber der ist in diesem Song, finde ich, sehr prägnant drin. Und hier hast du auch sehr gut hörbar, auch für jemanden, der vielleicht bis hierher gar nicht wusste, was du vorhin gemeint hast, ne, diese cleane Gitarre, die da ganz einfach vorhanden ist, die aber in Harmonie eben mit der angezerrten oder stark verzerrten Gitarre etwas erschafft, was sich total einzigartig anhört. Also gerade im Pre-Chorus, würde ich sagen, ist das bei dem Song sehr ausgeprägt.
Ja, das stimmt, genau. Also hier merkt man es auf jeden Fall, wer es bis dahin noch irgendwie nicht so richtig mitbekommen hat, dass da wirklich zwei Gitarristen super nebeneinander arbeiten, aber eben nicht der eine das vom anderen kopiert. Ich finde, der Song lebt vor allem aber auch davon, dass er jetzt nicht wieder so diese bedrückenden Harmonien benutzt. Also man nimmt jetzt hier auch vom Komponieren her einfach diese Dunkelheit mal raus und macht aber jetzt auch nicht so ein Happy-Hippo-Metal. Dann es fühlt sich nicht blödsinnig an und es ist nicht verpoppt, aber es ist schon so, dass es einen mal aufatmen lässt in diesem Album, ja, und einen dann nicht eben erdrückt da drin. Und das, was du sagst zum Refrain, das ist etwas, was ich auch total unterschreibe. Das ist großartig von der Gesangsmelodie her, es ist aber auch großartig geschrieben, weil wieder, also ich meine, der Titel ist Shadow Out of Time, ja. Das würde ich jetzt sagen, also so im Naturell denkt man sich ja, okay, wenn ich das jetzt nur sage, dann behält das keiner. So wie es aber in der Abfolge des Textes gesungen wird, ist das hinterher im Ohr und das setzt sich dann da fest.
Und das ist tatsächlich ein Song, der eine literarische Vorlage hat. Shadow Out of Time von H.P. Lovecraft, der Schatten aus der Zeit. Und ich behaupte mal, der nächste Song ist auch davon inspiriert. Nee, nicht der nächste, der übernächste. Jetzt habe ich mich vertan, meine Güte.
Da ist doch einer zwischen.
Ja, richtig. Ja. Aber der Schatten aus der Zeit. Kennst du die Geschichte?
Nee, ich kenne die nicht. Also ich habe das jetzt natürlich auch hier in der Biografie mehrfach mitbekommen, dass Peavy sich da mit H.P. Lovecraft sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Habe ich selber aber nicht gelesen. Nee.
Bei Shadow Out of Time ist es noch sehr, also da merkst du es nur über den Titel, weil die Geschichte halt im Original genauso heißt, im Deutschen dann etwas komisch übersetzt, der Schatten aus der Zeit. Klingt, ich finde, das klingt komisch, oder? Ja. Der Schatten aus der Zeit.
Mhm. Ja, also das würde mich jetzt auch nicht catchen, aber das ist ja gerne mal so, wenn man es einfach wörtlich ins Deutsche übersetzt, dann geht da gerne was verloren. Man muss es ja meistens eher so machen, so ist es in meiner Wahrnehmung, dass man das umschreibt, was der englische Titel eigentlich meint, ne? Und nicht einfach wörtlich übernehmen.
Richtig, weil es geht halt darum, also soweit ich es in Erinnerung habe, geht es um einen Forscher. Es schließt sich dann hinterher bei In a Nameless Time auch an, der Visionen von etwas hat, die sich für ihn aber halt wie Erinnerung an eine andere Zeit anfühlen. Mhm. Und der Schatten aus der Zeit, ja, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man das adäquat wirklich ins Deutsche also übersetzen könnte. Ne? Gemeint ist natürlich, dass das irgendetwas, was aus deiner eigenen Vergangenheit ja nicht sein kann, Erinnerungen in dir hervorruft. Ne? Mhm. Also wie etwas, was so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ist ja eigentlich damit gemeint. Mhm. Also der Schatten aus der Zeit ist schon eine sehr komische Übersetzung. Aber super Song. Du hast recht, er ist nicht ganz so düster wie Sent by the Devil und vor allem auch nicht so düster wie Alive but Dead. Hat so eine leicht, poppig vielleicht nicht, aber eine sehr hohe Eingängigkeit. Und ja, die Catchphrase ist ganz eindeutig Shadow Out of Time. Und auch hier bin ich völlig bei dir. Wenn man das so einfach sagt, Shadow Out of Time, ja, na und? Aber wenn du weißt, wie du diese Worte als Catchphrase benutzt und sie oft genug wiederholst, dann, ja, brennt sich das vollkommen in die Hirnwindungen ein. Und ein Song hätte ich jetzt beinahe übersprungen oder unterschlagen. Spider's Web, einer der kürzesten Songs auf dem Album, der zweitkürzeste mit gerade mal 3 Minuten 22. So eine sehr schnelle Nummer und ich finde, da kommt dann auch ein bisschen so wieder dieses Thrashige raus, was man auch bei Black in Mind vielleicht ja schon gehört hat, zumindest im Grundriffing. In der Strophe hinterher dann gar nicht so sehr, ne? Da spielt man wieder mit dem, was man eigentlich relativ gut in den Songs zuvor schon etabliert hat.
Genau, also die Strophe ist auch etwas, wo ich jetzt wieder eher sagen würde, die Kumpels, die mit Rage nicht so richtig was anfangen konnten, haben immer gesagt, ah, das blockiert jetzt aber, warum schreibt er denn so eine Strophe? Weil das ist wieder vom Schlagzeug her nicht einfach so ein straighter Beat, sondern es ist so eine Snare-Tom-Kombination, die natürlich schon wirklich einen richtigen Rhythmus hat, aber nicht einfach so dich rollen lässt, ja. In dem Lauf eines schnellen Riffs und dann diese Strophe, das blockiert erstmal. Es ist aber, finde ich, total okay, weil es den Song erstmal interessant macht und erstmal auch zu dem Text ganz gut passt. In dem Song geht es halt eben über materielles Verhalten und über eben, ja, jetzt fällt mir dazu so ein bisschen der Begriff, ne, kommerzielle Anleihen und eben, ja, Materialismus. Nehmen wir es einfach, mit Materialismus ist ja eigentlich alles gesagt, ne? Was für mich hier besonders ist bei dem Song jetzt, ist, dass man hier im Refrain im Prinzip nur die Zeile Just Like a Spider's Web hat. Jetzt aber genau das Gegenläufige bei Peavy in der Stimme merkt. Und zwar dieses hohe, aber screamige, es ist ja kein hoher Klagesang, den der macht, sondern der schafft das in einer irren Höhe trotzdem, ja, so ein Scream zu machen, das gibt dem Refrain, finde ich, so die Sonderklasse hier an der Stelle, ja. Das hätten, glaube ich, viele Sänger ansonsten zu einem Ding gemacht, was für eine große breite Masse erstmal uninteressant gewesen wäre, und da würde ich mich auch selber mit reinnehmen. Aber Peavy schafft das irgendwie, irgendwo diesen Ton herzuholen, und kriegt das ja auch heute noch ganz genauso hin. Das ist schon echt irre, vor allem wenn man sich überlegt, dass der zwei Songs vorher so ein völlig tiefes Darkness rausgehauen hat, oder drei Songs vorher, ne? Ja,
ja, Spider's Whip, die Konsumsucht, ne? Sehr schön, sehr schöner Text, muss ich wirklich sagen. Der ist auch nicht, also irgendwie verklausuliert, ne? Da ist schon sehr unverblümt gesagt, worum es geht, und das macht Peavy ja nicht immer unbedingt, ne? Viele seiner Sachen, also gerade so in der Zeit, sind ja oft so ein bisschen drumherum, aber das ist schon wirklich in your face, so, zumindest textlich betrachtet.
Ja, ja.
Absolut, ja. Da kann man ja auch nichts dran schönreden. Und auch diese Metapher finde ich schön. Ja, wie ein Spinnennetz. Ja. Da kommst du einfach nicht raus. Das klebt.
Ja. Und finde ich aktueller denn je. Ne? Also wenn man sich überlegt, 1995 leider, ja, war Konsum natürlich auch schon ein Thema. Es hat heute natürlich aber nochmal eine ganz, ganz anderes Level erreicht. Von daher ist das etwas, was man sich heute nochmal genauso gut anhören kann und vielleicht die eigenen Kontoauszüge danach nochmal etwas kritischer anguckt.
Was auch eine super Textzeile, ne? They pretend a credit gives them wealthiness, consume contest.
Ja.
Also, brillante Lyrik.
Ja, ja. Und also da muss ich tatsächlich auch sagen, das ist etwas, das ein gutes Beispiel ist dafür, dass ich es lesen musste, weil ich auf der, also lange an der Stelle verstanden habe, consume controls. Und das ist natürlich dann im Kontext noch nicht so stark wie im Consume Contest. Ja,
ja, klar. Der Konsumwettbewerb. Wer konsumiert am meisten? Ja. Wer hat den meisten Scheiß? Ich meine, gut, wir so als Jäger und Sammler von CDs und Co. Nehmen da natürlich auch dran teil, aber auf einer anderen Ebene, finde ich, ne? Also da, um sowas geht es, glaube ich, nicht. Es geht eher so wirklich um Konsum, um des Konsumes willen, ne? Also gar nicht so sehr, weil ich irgendwas Bestimmtes haben möchte, sondern einfach, weil ich denke, ich muss es machen.
Genau, und weil ich es eigentlich auch nicht unbedingt brauche, ne? Also ich sag mal, natürlich kann man uns jetzt vorwerfen, dass wir totale Deppen sind, weil wir uns die Wände mit CDs vollstellen. Es ist aber ja für uns auch so, ich habe in meinem Bekanntenkreis viele Leute, die immer mal wieder um die Ecke kommen und sagen, hey, ich habe die CD und ich habe jetzt letztens gesehen, auf eBay wird die für das und das verkauft. Ich mir so denke, es ist mir total egal, weil die bleibt da einfach stehen. Also du kannst meinen Kindern von mir aus mal zwischendurch irgendwie sowas aufschreiben, und wenn ich dann mal nicht mehr auf dem Planeten bin und die auch nicht wissen, was sie damit sollen, dann sollten sie die gezielter verkaufen. Aber ansonsten kann ich mit der Information eigentlich nichts anfangen, ne?
Ja, ist ja auch Quatsch, also wenn man manchmal guckt, was CDs angeblich wert sind, ich frage mich immer, ob jemand das wirklich bezahlt oder ob das einfach nur so ein theoretischer Wert ist, so nach dem Motto, ja, so viel gab es davon und so viel könnte das jetzt wert sein. Also ich, oder machst du sowas? Würdest du für eine CD 500 Euro oder so bezahlen, was für manche Sachen ja angeblich normal wäre?
Also habe ich in der Form nicht gemacht. Es gab eine Zeit, wo ich mir tatsächlich Corona-CDs gegönnt habe, die ja auch schon mal über 100 Euro kosten. Aber das lag dann eher zu dem Zeitpunkt auch noch dran, dass das Streaming einerseits noch nicht so verbreitet war. Also du bist an die Musik halt anders auch nicht gekommen. Und dann war es tatsächlich auch so, dass ich da bewusst gesagt habe, ich gönne mir das jetzt mal. So, ne, also du hattest jetzt einfach Geld zur Verfügung und wolltest dir was wirklich Gutes tun, dann habe ich das gemacht, dann hat mir das halt zigmal angehört und finde das halt auch geil. Und ich wusste auch, dass ich das gut finde, ja. Also das war nichts, wo ich eine Probe für gebraucht hätte. Das wäre jetzt heute natürlich aber, glaube ich, tatsächlich auch anders, ne? Also es ist auch so, dass wenn jetzt heute Re-Releases rauskommen, dass ich gar kein Problem damit habe, da hinzugehen, mir ein Re-Release zu kaufen für 15 Euro oder auch für 20 Euro oder so. Wenn es jetzt die Erstauflage für 130 halt bei eBay zu kaufen gibt, dann soll die da von mir aus jemand anderes kaufen. Also da brauche ich das nicht. Aber das ist schon mal vorgekommen, das kann ich schon sagen, ja.
Ja, jeder hat mal schwache Momente, so ist das ganz einfach.
Ja, ja. Und da muss man sich auch gar nicht verschämen.
Nee, ach Quatsch, warum denn?
Naja, ich finde, also ich glaube, das ist ja, das hat ja dann auch nichts in dem Moment mit dem Konsum zu tun, um den es hier geht, wie du gerade auch schon gesagt hast, sondern da geht es ja darum, dass du gestern erst ein, ich nehme jetzt mal einfach irgendein Beispiel, du hast dir gestern ein paar Schuhe gekauft, kaufst heute schon wieder ein paar Schuhe und weißt, dass du morgen schon wieder im Laden stehst, so, ne? Und eigentlich kannst du es gar nicht aufbringen. Das ist da mit dem Song ja eher gemeint.
Ja, es geht ja darum, dass einem schon immer durch Werbung irgendwie suggeriert wird, ne, wenn du das kaufst, dann bist du ganz toll, dann bist du hip, dann bist du super. Das ist in der heutigen Zeit ja eigentlich noch schlimmer, weil Social Media ist ja überfrachtet mit irgendwelchen komischen Leuten, die dir erzählen wollen, ja, ich weiß, wie man 1 Million Euro verdient, indem man irgendwie nur auf Toilette sitzt und am Handy spielt, wo ich mir denke, klar, wenn das gehen würde, dann wären wir alle Millionäre. Aber das scheinen ja irgendwelche Ideale zu sein, denen manche Leute doch gerne folgen möchten. Und also ich verstehe sowas gar nicht. Und ja, egal, darum soll es ja gar nicht gehen. Aber es ist schon sehr befremdlich gewesen. Konsum um des Konsumes willen, ne, so nach dem Motto, ich muss mir jetzt was kaufen. Ja, was denn? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas. Hä? Ja. Verstehe ich nicht.
Ja. Nee, da sind wir beide von einem anderen Stern, das stimmt.
Das ist eine gute Überleitung hier. Von einem anderen Stern ist auch das, worum es im nächsten Song geht. In a Nameless Time. 10 Minuten und 11 Sekunden lang und somit der längste Track auf dem Album. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es bis dato der längste Rage-Track überhaupt war. Ich weiß, auf einem Album vorher gibt es auch schon einen relativ langen Song, aber ich bin mir nicht sicher, ob es vorher schon mal die 10-Minuten-Grenze überschritten hat. Naja, auf jeden Fall ein Song, der in mehrere Abschnitte unterteilt ist. Und ich weiß, damals, als ich die CD zum ersten Mal gehört habe, fand ich den gar nicht so gut, weil ich finde, diese Fassung, da kommt die Musikalität stellenweise gar nicht so gut raus. Das checkst du, finde ich, stellenweise erst, wenn du dann mal von der Lingua Mortis die orchestrale Version gehört hast. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Das ist hier mit Sicherheit der Fall. Ich glaube auch, dass wir sind hier ja jetzt auch gerade am Anfang erstmal wieder in einer sehr, sehr düsteren Stimmung unterwegs. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Leute, die den Song gehört haben, einfach bis zum Ende nicht durchgehalten haben, weil sie gesagt haben, das gibt mir jetzt irgendwie nichts. Das wird dann einfach zu künstlerisch. Ja, und gerade wenn du jetzt hier auch dann auf dem Song ist ja zu dem Zeitpunkt nicht mit Orchester gearbeitet worden, dann kann man diese Atmosphäre, die der bekommt halt, oder die der bekommen soll, nur eben mit dem klassischen Band-Setup generieren. Und hier ist jetzt nicht das Stilmittel gewählt, zum Beispiel die cleane Gitarre viel machen zu lassen, sondern da sind einfach Schläge, da ist ein bisschen Raumklang und Peavy spricht im Prinzip ja schon fast Worte. Das ist so der erste Teil, ne? Bis da mal ein normaler Lead-Ansatz losgeht. Und da muss ich tatsächlich sagen, das war damals für mich eher so ein Song, den ich auch weitergemacht habe, eben weil genau das passiert ist. So, ne? Ich hatte ja auch in der vorhergegangenen Folge schon mal gesagt, Savatage eben hat mich damals zu dem Zeitpunkt auch irgendwie überfordert, weil mir das für meine eigene Musik nicht viel gegeben hat. Und da habe ich mich auch nicht so richtig drauf einlassen können damals zu dem Zeitpunkt und bin dann durch die im Prinzip ja doch sehr, sehr genialen klassische Komponisationsparts 2 und 3 nie so richtig gekommen, weil einfach vorher man ein Stück weit Energie gebraucht hat, um durch diesen Part eben durchzukommen. Und ich glaube, ich stimme dir total zu, dass das in der späteren Orchestrierung deutlich besser ankommt.
Aber wenn man die orchestrierte Fassung mal gehört hat, dann finde ich, versteht man diese Fassung auch sehr viel besser. Also was da zum Ausdruck gebracht werden soll. Gerade der Anfang, könnte man ja fast sagen, ist ja eher so ein bisschen hörspielmäßig. Ja. Ne? Du hast halt nur diese Schläge auf dem Schlagzeug und Peavy singt ja in die Pausen eigentlich rein. Und wie du schon sagtest, er singt ja noch nicht mal, er spricht ja mehr. Und es ist ja irgendwie aber auch was, also ich glaube, sowas funktioniert bestimmt fantastisch in einer Live-Umgebung mit einer super Lightshow dazu, ne, wo dann wirklich nur Flashlights auf den Sänger gehen, wenn er da singt und bei den Betonungen drumherum geht dann vielleicht ne, das ganze Licht an. Das sind sicherlich Dinge, die sehr die müssen inszeniert sein. Die funktionieren, glaube ich, vom Platte nicht. Und es gibt einfach Songs, ja, die musst du live spielen, die funktionieren von Platte nicht. Und genauso gibt es umgekehrt Songs, die funktionieren nur von Platte, weil die live einfach nichts rüberbringen. Aber das ist, glaube ich, ein Song, wenn du das geschickt machst, ist der live Bombe.
Das stimmt, da gebe ich dir total recht mit. Und ich sag mal, eine Sache, die mir jetzt gerade so einfällt, wenn ich dieses Sprechen mir nochmal gerade überlege, eigentlich ist es nämlich kein Sprechen, sondern es hat ja schon Töne, was er da tut, aber der Knackpunkt ist, dass dir das in dem mit der wenigen Melodieinformation, die durch diese Schläge und diese Pausen entsteht, nicht bewusst ist, was diese Gesangslinie soll, die klingt disharmonisch. Und das stoppt dich oder bringt dich wahrscheinlich eher nicht da zum Stoppen, sondern zum Skippen eben und dann bist du beim nächsten Song schon angekommen, was ich damals selber so gemacht habe, dem aber lange eigentlich nicht gerecht geworden ist. Also heute höre ich den auch mit viel mehr Spaß, auch in der Fassung schon, und ich finde, wenn du es auf Platte haben willst, dann sollte man sich da die orchestrierte Variante am ehesten geben.
Wobei man da ja auch der Fairness halber sagen muss, dass das produktionstechnisch auf Lingua Mortis noch nicht so ganz ausgereift ist, aber immer noch besser ist als S&M von Metallica. Ne?
Also. Ja, absolut, absolut. Also das ist aber tatsächlich auch beschrieben in der Biografie, kann ich sagen. Die hatten Probleme beim Mastern. Da gab es Phasendreher. Führt im Prinzip dazu, ohne dass ich das jetzt groß erkläre, dass dir einfach Sound verloren geht. Fülle verloren geht, Breite verloren geht im Sound und dann klingt das einfach dünner, als es eigentlich wäre. Das ist damals nicht aufgefallen, erst im Nachgang. Und deswegen ist die Musik, die da drauf ist, natürlich genial, hört sich aber nicht ganz so toll an, wie das eigentlich machbar gewesen wäre.
Ist ja auch lange her, ne?
Ja.
Wie gesagt, älter als wir, ne? Also was war.
Ja, und also man muss ja auch sagen, dass die da damals noch nicht so viel digitale Technik zur Verfügung hatten, um sowas einfach direkt optisch auch sehen zu können. Ja, also da ist natürlich auch schon mit digitalerer Technik gearbeitet worden, aber jetzt bei weitem nicht so mit solchen analytischen Möglichkeiten, wie du das heute mit, weiß ich nicht, zigfach PCs und Signalanalyse-Geschichten fahren kannst. Ne?
Ja, das ist so. Also das, ich würde mal davon ausgehen, dieses Album ist noch analog aufgenommen worden.
Ja, ja. Das würde ich mit unterschreiben.
Und wir hatten es eben schon gesagt, textlich geht es hier halt weiter um den Schatten aus der Zeit, eben um einen Menschen, der ja so mehr oder weniger mal in einem anderen Lebewesen gelebt hat. Und dann findet man quasi Reste dieser verschollen gegangenen Zivilisation so irgendwie. Und er kann sich halt daran erinnern, dass ihm das alles so unglaublich bekannt vorkommt und für ihn die Erkenntnis, dass das alles wirklich real ist, was er eben meint, erlebt zu haben, also in jemand anders gelebt zu haben, das merkt er halt daran, dass er etwas findet, von dem er weiß, dass er das selbst geschrieben hat. Das ist dann auch der letzte Abschnitt dieses Songs, der heißt dann ja Finding Out und dort lautet ja auch die Textzeile: Although the most I knew, I needed a final proof. If I'd been one of them and then these pages came, my written words.
Genau.
Ja, das ist die Geschichte von Lovecraft.
Genau, genau. Damit ist es dann auf den Punkt gebracht und aufgeschlüsselt. Aber das Ganze kommt, wenn ich das richtig sehe, auch erst im Chapter 3. Bis dahin muss man gekommen sein. Das habe ich damals selten geschafft.
Ja, haben wir was gemeinsam. Also es ist wirklich so. Früher, ich muss sagen, ich liebe lange Songs. Ich mag auch progressive Musik, wo Songs dann ja, ich weiß, 10 Minuten ist ja für Dream Theater so nach dem Motto, ja, ist das Intro vorbei, ne, so ungefähr. Aber das war immer ein Song damals, der nicht so recht an mich gegangen ist. Wie ich vorhin schon sagte, heute finde ich es großartig, weil ich wirklich verstehe, was man zum Ausdruck bringen möchte. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr das Album kennt und In a Nameless Time immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habt, gebt diesem Song wirklich mal eine Chance. Da gibt es verdammt viel zu entdecken.
Genau, und also um vielleicht auch noch aus dieser ersten Passage nochmal weiterzugehen. Es gibt auch in dem Song dann, wenn man durch diesen ersten Teil durch ist, die ganz charakteristischen Melodieführungen, die wirklich cool geschrieben sind, mit ganz normalen Schlagzeugbeats auch drunter, wo einfach typische Arrangements, sage ich mal, dann jetzt wieder auf einen zukommen. Und das macht Laune, das macht Bock, ist wirklich cool. Ich könnte mir vorstellen, wenn das heute nochmal gemacht worden wäre, dann wäre das sogar tatsächlich dreimal gesplittet worden. Dann wären das drei so Einzeltracks, die man auf die CD einfach so gepackt hätte, wo jemand im Zweifelsfall auch durchskippt und wenn er das am Stück hört, gar nicht mitbekommt, dass das ein Song ineinander laufend ist. Das ist ja heute dann gar kein Problem mehr. Ne?
Absolut. Es ist so die erste Hälfte des Albums, die kenne ich immer sehr gut. In der zweiten Hälfte verlässt es mich manchmal ein bisschen. Ich weiß nicht warum, die Scheibe ist ja auch unwahrscheinlich lang, also für damalige Verhältnisse. Sie bringt es auf fast 70 Minuten mit ihren 14 Songs. Und einer der Songs, der jetzt startet, das ist die Ice Cold Hand of Destiny. Ja, ich weiß nicht so recht, der ist nicht schlecht, der ist gut, wie eigentlich alle Songs auf dem Album. Aber jetzt ist, glaube ich, die Formel langsam aber sicher schon bekannt. Ne? Und ja, also mir fällt nicht besonders viel zu The Ice Cold Hand of Destiny, ansonsten nein.
Ja, genau. Also da zieht man jetzt eher die Formel, so wie sie vorher schon so ein paar Mal auch auf einen zugekommen ist. Was ich an dem Song vielleicht jetzt noch so ein bisschen rausstellen würde, ist, der ist halt auf jeden Fall auch nicht so ganz kryptisch. Da finde ich, ist es vom Thema her relativ klar, dass du, also du planst etwas und bist total enthusiastisch mit dem, was jetzt als nächstes geschehen wird. Und dann erwischt dich es eben halt eiskalt, ne? Und irgendwie ist doch alles wieder hin, ne? Das ist in dem Song im Prinzip beschrieben. Ich finde, der ist auch wirklich cool geschrieben. Der macht schon Spaß, ist nicht so, also es ist auch ein Mittempo-Ding, aber schiebt schon so ein bisschen mehr. Also es macht schon Spaß, den Nacken wieder so ein bisschen zu beanspruchen. Und ja, einfach eine runde Nummer, würde ich jetzt sagen. Ja.
Und dann kommt Forever. Was fällt dir denn dazu ein? Ich lasse dir mal den Vortritt.
Der ist für ewig im Ohr. Also der Titel, der ist für ewig im Ohr, wenn du den einmal gehört hast, finde ich, weil der hat einfach viel, was ein Song, der sich in dein Hirn brennt, einfach erstmal generell braucht. Ja, der hat ein geniales Gitarrenlied, wo du sofort so denkst, oh ja, das ist geil. Dann hat er einfach einen genial geschriebenen Refrain. Wo der Titel wieder gut auch rausgehoben wird, aber dann ansonsten auch das nicht so ganz getragen ist, wie vielleicht vorher. Ne? Also man mag jetzt meinen, dass ich jetzt dasselbe sage, was wir über einen Song gerade vorher schon mal gesagt haben. Das ist trotzdem eigenständig und das ist für mich tatsächlich so ein Ding, was so in der Favoritenrolle mit Shadow Out of Time tatsächlich konkurrieren kann, weil mir hier die Gitarrenbeats einfach nochmal ein bisschen besser gefallen.
Vielleicht ist das genau der Grund, warum der Song bei mir nicht ganz so hoch in Kurs steht, weil es wirkt halt irgendwie vertraut, ne? Also und eine gewisse Ähnlichkeit zu Shadow Out of Time kann man hier, glaube ich, auch nicht verleugnen, weil es ist ja auch nicht dieses ganz traurige Grundfeeling, aber natürlich ist es textlich mal wieder sehr schön, ne? Lady Luck is a bitch. Und Forever is a very long time. Was soll man dazu noch sagen? Ne? Also, das ist ja wieder mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Aber ich weiß nicht. Ich würde Shadow Out of Time tatsächlich immer noch den Vortritt geben.
Ja, also was ich sagen kann, was mir hier damals, glaube ich, auch noch mal so den Auslöser gegeben hat, ist, dass es noch einen C-Teil drin gibt, wo dann die Passage kommt. So take good care of what you say, it might be coming back one day, so take good care of what you do, this chance might be the last for you. Und ich weiß, dass die Zeilen mir damals so in dem Alter, in dem Reifestadium mit eben halt so auch Selbstzweifeln einfach eher immer so Zuspruch gebracht haben. Eben halt auch gerade so im Kontext mit den Leads, die da drin sind. Fand ich den Song, den habe ich einfach irre gerne gehört. Ja, also wenn man sich hinterher so seine Highlights aus dem Album rausgepickt hatte, wo man gesagt hat, das sind für mich die Hits da drauf, die mache ich immer wieder an. Und ich glaube, das zeichnet das Album auch aus. Da gibt es einfach verschiedene Sachen, die jemand sich dann hinterher auf so ein Mixtape gemacht hat. Ne? Und die haben alle ihre Berechtigung. Für mich ist es dann da echt einer der Trademarks, würde ich sagen. Ja.
Ist ja, das ist das Schöne, oder? Wenn man über ein Album sprechen kann und jeder hat so seine eigenen Favoriten. Das ist ja, zeigt ja auch, dass es ein Album eine ziemliche Bandbreite auffahren kann, wo jeder irgendwie seine, wenn man jetzt sagt, Bedürfnisse befriedigt bekommt, klingt das sehr fragwürdig, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, also jeder bekommt, was er gerne haben möchte.
Genau.
Und ja, das funktioniert hier, finde ich, sehr gut, weil, das haben wir ja auch schon sehr schön jetzt mehrfach gesagt, du diese enorme Bandbreite da drin hast. Du hast diese getragenen, düsteren Nummern, ganz zum Schluss dann auch die richtig traurige Nummer, ne?
Ja, genau.
Und ansonsten hast du aber auch diese Thrash-artigen, voll in die Fresse Nummern wie Black in Mind, ne? Oder mit Abstrichen dann eben auch Spider's Web, der ja im Refrain ziemlich abgeht. Ja, und die Groover hast du und dann eben auch so, ja, wenn man fies wäre, Songs wie eben Until I Die, ne, oder Shadow Out of Time, die schon fast einen gewissen Pop-Appeal haben, was ja auf der Ghosts-Platte noch ein bisschen mehr zum Ausdruck gekommen ist, wie ich finde, ohne jetzt zu sagen, dass ich Ghosts schlecht finden würde.
Nee, also finde ich auch gar nicht, wobei ich glaube, jetzt hast du einen Dreher drin gehabt, weil Until I Die wäre der nächste Song. Forever sind wir noch, ne? Und Until I Die, um dann da vielleicht jetzt aber anzuknüpfen, das ist ja der nächste Song, der auf der Platte dann kommt, der macht nämlich genau das, das macht den Song jetzt wiederum dann aus. Der hat den Chorus nicht so getragen, breit gemacht, hat zwar auch Wiederholungen des Titels, aber generell wird der auf den Break gesungen. Und das ist bis jetzt noch nicht passiert auf der Platte. Das heißt, da hat man sich jetzt wieder so ein stilistisches Mittel rausgepickt, wo man wahrscheinlich gesagt hat, hey, warte mal, das haben wir noch nicht gemacht und das ist aber cool. Und daraus ist dann, vermute ich jetzt einfach mal, der Song entstanden, weil es tatsächlich bis dato das noch nicht so in der Form gibt. Ist ansonsten aber auch eher ein Song, der nach vorne, der sich nach vorne spielt, der in einer Strophe erstmal so ein bisschen Atmosphäre wieder schafft und dann aber auch schnell wird und eben so kurze Breaks macht, um dann den Titel hinzulegen. Ist eine Nummer, die für mich auch total Spaß macht, ist auch nur vom Peavy geschrieben, laut der Credit Notes hier. Und ja, einfach eine coole, runde Nummer, die dann da auf einen zufliegt.
Eigentlich für die Live-Umgebung ja prädestiniert, ne? Wie du schon so schön sagst, der Refrain bzw. die Catchphrase ist ja Until I Die und ja, das kommt genau in den Break rein. Also kann man das ja auch wunderbar auf Konzerten dann die Fans brüllen lassen, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das so der große Live-Klassiker geworden ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, zur Black in Mind Tour war das bestimmt eine gern gezogene Nummer, würde ich mal denken.
Das denke ich mir auch, vor allem, weil das halt eben durch diese Komposition ein Ding ist, das konntest du endlos spielen, ne? Also solange wie ein Typ im Raum das nochmal geschrien hat, konntest du da nochmal abfahren und nochmal loslaufen. Das macht schon Spaß und generell geht es eben darum, dass jemand im Traum die Ewigkeit gesehen hat, die Wahrheit aber nicht wissen wird, bis er stirbt. Ne? Das ist ziemlich einfach das, was der Text so einem transportieren will.
Ja, das ist richtig. Auch wieder, ja, eher düster, ne? von der Grundidee.
Ja.
Ist jetzt nicht so easy listening für nebenbei. Also, obwohl doch eigentlich schon, also ich finde, man kann Rage wunderbar auch einfach zur Beschallung hören. Ja. Wenn man natürlich in der richtigen Stimmung dafür ist, ne? Wenn man jetzt nicht unbedingt so runterziehende Songs sehr molllastig hören möchte, dann sollte man Alive But Dead vielleicht nicht hören, ne? Oder?
Das ist wahr, ja. Ja, dann tut man sich auch definitiv schwer mit In the Nameless Time.
Ja, ganz bestimmt. Ja, du hast gerade so schön gesagt, In the Nameless Time, das war ja der längste Song des Albums. Und jetzt kommen wir zum kürzesten Song des Albums. Ich weiß gar nicht, ob Rage überhaupt jemals einen noch kürzeren gemacht haben. 2 Minuten 42 ist er lang und hört auf den Titel My Rage.
Genau, dann bin ich jetzt mal, werde ich der Nerdrolle komplett gewahr. Das haben sie getan. Und zwar damals für den Bundesvision Song Contest musste ein Song 2,5 Minuten lang sein. Der durfte maximal 2 Minuten 30 sein und genau das haben sie dann da mit Gib dich nie auf drauf komponiert. Da gibt es dann verschiedene Varianten, die nochmal länger sind. Da gibt es auch in Englisch in einer kompletteren Sache nochmal. Mhm. Aber Gib dich nie auf, eigentlich ist 2 Minuten 30 tatsächlich.
Und die englische Fassung ist dann auf dem Carved in Stone Album, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
Ja, aber auf einer späteren, ja, Neuveröffentlichung, da ist das dann mit draufgenommen worden. Und man hat Gib dich nie auf im Prinzip als EP released. Mit einem ähnlichen Cover, aber dann mit so einem roten Logo unten drunter, weil, also ich habe damals Rage tatsächlich auf einem Meet and Greet auf einem Festival getroffen mit einem Freund zusammen und das war die Carved in Stone Tour und da tingelten die so an, dass sie jetzt neues Material hätten, was sie aber für einen Fernsehauftritt bräuchten. Und der war halt dann ein paar Monate später eben der Bundesvision Song Contest, wo die Jungs im Prinzip die Nummer schon für im Gepäck hatten. Genau.
Also haben sie eine kürzere Nummer gemacht, aber auf dem Album ist My Rage definitiv die kürzeste Nummer.
Mit Abstand, ja.
Ja, groß, obwohl Spiders Web, ja gut, 50 Sekunden, ne?
Ja, ist es. Ja,
genau. Magst du die Nummer? Ich finde die immer so ein bisschen seltsam.
Also ich mag den Song generell schon. Ich muss aber auch Lust haben, jetzt hier das ganze Album durchhören zu wollen, muss ich jetzt sagen. Ich kann aber verstehen, warum das hier drauf gekommen ist, weil ich glaube, das ist für Peavy so der, ja, wie soll man es sagen, das, der Türöffner, wenn Black in Mind mal raus muss, ne? Wenn die schlechte Stimmung mal raus muss und dann ist es eben My Rage, ne? Dann schreist du das einfach raus und lässt mal gehen. Und ich finde, das verkörpert er dann eigentlich ganz, ganz gut, ne? Wenn er nicht so richtig weiß, wo du damit hin sollst mit deinen Dämonen, dann schreist du sie raus.
Aber klar, eine reinigende Katharsis.
Ja, genau. Nee, aber ansonsten ist das auch eine eher straightere Nummer, die jetzt so richtig große Hookmarks hier ansonsten nicht liefert. Das stimmt schon.
Das ist halt sehr straight, ne? Halt so eine eher schon thrashige Nummer, würde ich sagen. Also ja. Da ist jetzt nicht großartig was mit dem Wechselspiel der Gitarren drin oder so. Das ist einfach auf die 12. Das wäre wahrscheinlich der Song, den dann die Leute, die du vorhin meintest, die bei Alive But Dead oder In a Nameless Time oder Spider's Web gesagt haben, was soll das? Die da sagen, oh ja, das ist mein Sweet Spot.
Genau, ja, ja. Die fragen sich, warum der erst da auf dem Album kommt und nicht schon viel früher.
Der beste Song so weit hinten ist ja voll scheiße. Ja, Ja, damit kommen wir zu einem Song mit der Nummer 12, The Price of War. Leider damals aktuell, leider heute aktuell und wird, solange die Menschheit existiert, ja, wahrscheinlich immer aktuell bleiben. Und einer der wenigen Songs, von denen es auch später nochmal eine Neuaufnahme gab, die zu Beginn, soweit ich mich erinnere, digital only war, also nur für die Streaming-Dienste. Und wenn ich das so richtig im Kopf habe, war das damals die Debüt-Single für das leider nur sehr kurzlebige Vierer-Line-Up von Rage, so um 2020 rum, also in der Corona-Zeit müsste es gewesen sein.
Ja, ja, genau, so ist das, ja. Wobei ich auch sagen muss, dass ich die Originalversion, als ich die neuere Version gehört habe, mir sofort gedacht habe, oh, also da ziehe ich die Originalversion vor, obwohl natürlich Sound überarbeitet, ne, moderne Technik und so, ne, dann meint man ja, also das klingt dann automatisch so viel besser, dass man da automatisch auch immer wieder drauf hängen bleiben würde. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das Original schon besser. Und wie der Titel schon vermuten lässt, werden hier jetzt auch keine Umschweifungen gemacht, worum es eigentlich geht. Ne? Es geht um das Thema Krieg, es geht darum, dass ja, im Prinzip diese ganze Räuberei am Ende die kleinen Leute am allerhärtesten trifft und nicht diejenigen, die zum Marsch aufbefehlen. Ist ein Song, mit dem ich mich total identifizieren kann. Also ich bin sehr, sehr pazifistisch veranlagt und habe zu dem Zeitpunkt ja dann damals auch eben, sag ich mal, mich mit Wehrdienst noch auseinandersetzen müssen und solche Geschichten. Und der hat mich halt total getroffen und mitgenommen und ja, ich finde den großartig auf den Punkt geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, der Refrain kann an klarem Statement eigentlich gar nicht deutlicher sein, wie katastrophal solche kriegstreibenden Entscheidungen dann am Ende sind, ne? Und der ist großartig, ist auch wieder wirklich großartig komponiert. Ich bin mir auch jetzt gerade nicht so richtig sicher, ob das die Single-Auskopplung damals gewesen ist oder ob es tatsächlich Crawling Chaos war. Da müsste ich jetzt tatsächlich, also ich bin mir sehr sicher, dass es einer von den beiden gewesen ist. Aber es ist, also die Strophe ist großartig, hat eine coole Melodieführung vom Gesang. Dann gibt es mal einen kurzen Pre-Chorus und dann geht man in einen langgesungenen Text, der im Prinzip nur mit Price of War wieder endet. Und ich finde, was den Song halt ausmacht, und genau das war auch eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum ich die Originalversion besser finde. Der C-Part in der Mitte hat auf der Black in Mind ein brutal thrashiges Mid-Time-Riff, was dich völlig aus den Socken haut, finde ich, wo man auch so marschierende Soldaten irgendwie im Hintergrund hört. Und das fand ich auf der neuen Version nicht so gut ausgearbeitet. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich da irgendwen marschieren höre oder nicht, aber das Riff hat einfach nicht so in die Fresse gehauen, wie das hier im Original tut. Das ist echt par excellence draufgedrückt und da kommt dann auch diese Gitarrenwand mal zurecht auf dich zugefahren und fegt dich einfach weg. Ja.
Der C-Part wäre auch genau das gewesen, was ich hier angesprochen hätte, weil er ja auch textlich genau das ist. Ne? Die Gitarrenwand kommt voll in die Fresse und du wirst ja regelrecht angebellt von Peavy, ja, ne? Mit diesem Ripped Off. Also das ist ja schon wirklich sehr, sehr böse und der Situation ja auch absolut angemessen, also die ganze Situation. Man könnte es, wie du schon gesagt hast, kaum besser auf den Punkt bringen. Was ist der Preis des Krieges? Ja, jedenfalls nicht für die Leute, die es angezettelt haben, aber für alle anderen. Ne? Der kleine Mann oder die kleine Frau, die Kinder, die da betroffen sind. Ja, dass man zurückbleibt, dass man Leute verliert, Freunde verliert, Väter, Eheleute, was auch immer. Das ist der Preis des Krieges. Daran hat sich nichts geändert und das ist sehr erschreckend. Ich wüsste ehrlicherweise nicht, ob ich die Neuaufnahme besser finde. Klar, sie hat einen, abgesehen vielleicht vom C-Part, da hast du recht, sie hat einen fetteren Sound irgendwie schon oder einen besser ausbalancierten Sound. Aber ich finde, wenn man sich halt an diesen Sound gewöhnt hat, ist das ja genau das, was dieses Album schon irgendwie auch so einzigartig auf seine ganz eigene Art macht. Und die Neuaufnahme war halt so, ja, nach dem Motto, dass das nächste Album klingt so und das Song jetzt klingt halt auch so. Aber er hat ein bisschen, finde ich, dadurch schon seinen Biss und irgendwie seine Rotzigkeit vielleicht verloren. Die sehr gut, wie ich finde, dazu passt, dieses eher dreckigere. Das muss nicht perfekt produziert klingen.
Nee, genau. Genau, also da tut's wirklich gut. Genau, also für mich muss das an der Stelle ganz, ganz genau so klingen. Ja.
Genau, es gibt Musik, die muss nicht perfekt sein. Also klar, wenn du jetzt sagst, wenn jemand eine schiefe Note spielt, hörst du das, klar, das ist was anderes. Ja. Aber es gibt Sachen, wenn die so eine gewisse, ich benutze immer gern die Vokabel, Räudigkeit versprühen. Mhm. Also so wie deutscher Thrash Metal in seinen Anfangstagen. Ne? Also es einfach unglaublich dreckig klingt. Ja. Dann gehört das irgendwie für mich auch dazu. Ich weiß nicht, kennst du die Band Assassin?
Ja.
Aus Düsseldorf müssten die sein. Ja. Und ihr erstes oder zweites Album, der Sänger, der brüllt da in das Mikro, ne, dass du wirklich denkst, der muss nach den Aufnahmen heiser gewesen sein für 3 Wochen. Und das kannst du, glaube ich, nur genau so machen. Also wenn du sowas heute machen würdest mit einer vernünftigen Gesangstechnik, hättest du nicht diese Attitüde in der Musik.
Nee, das stimmt, ja.
Und genau das finde ich eben auch bei Price of War, das lebt davon, dass es halt so ein bisschen dreckig und vielleicht gerade in Bezug auf die Gitarren auch hier so ein bisschen schrömmelig klingt. Mhm. Aber das muss so sein. Dadurch bringst du genau das zum Ausdruck. Ja. Also finde ich. Ich wüsste nicht, wie man es besser machen sollte.
Nee, absolut.
Wobei ich bei Neuaufnahmen sowieso immer so ein bisschen denke, ja, okay, macht ihr mal. Wo ich es wirklich verstanden habe, war bei Destruction, weil die ersten Destruction-Alben haben ja wirklich einen Sound, wo man denkt, da hat einer irgendwie den Kassettenrekorder im Proberaum neben der Toilette stehen gehabt, so ungefähr. Na gut, es ist ja uralt, genau. Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, absolut. Und die Toilettenmetapher hätte ich jetzt auch gezogen.
Metal up your ass, ne?
Ja. Ich glaube, das ist generell eine total gute Sache, wenn du halt irgendwann in der alten Zeit keine richtige Kohle für coole Aufnahmen hattest, aber geile Songs, die aber eigentlich auch wieder keiner hören kann, weil sie eben so schlecht aufgenommen sind und weil du das jetzt auch nicht nur auf den Plattenspieler legst, sondern heute versuchst, das dann über Spotify zu streamen, dann ist das schon eine legitime Sache, seine Klamotten nochmal neu aufzulegen. Hier würde ich auch eher sagen, dass man gesagt hat, ey, wir haben noch hier jetzt auch das Vierer-Line-Up am Start und lass uns das jetzt mal nehmen als einen neuen Song und dann hätte ich das irgendwie, also ja, irgendwas ist da dann falsch gelaufen, aber vielleicht ist das hier auch einfach schon zu gut gemacht, als dass man sich den hätte picken sollen, sondern vielleicht eher was anderes dann genommen hätte. Weiß ich nicht, ein Bonustrack, der damals keinem aufgefallen ist zum Beispiel. Ne?
Another wasted day?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass Tie the Rope bei mir auch hängen geblieben ist, obwohl ich gar nicht so richtig weiß, woher ich den eigentlich kenne, weil ich habe hier keine Bonustracks auf meiner Version der Black in Mind. Aber selbst der ist mir im Kopf geblieben. als 15. Track, ja.
Und The Price of War, also er heißt ja dann The Price of War 2.0, mhm. hat tatsächlich ja später dann auch den Weg auf eine Veröffentlichung gefunden, auf eine EP, nämlich auf Spreading the Plague, da war er drauf. Ah, ja. Diese Plague heißt das, nicht The Plague, mein Gott. Plackers war eine Szene. Kennst du diese EP?
Ja, kenne ich. Spreading the Disease war ja dann im Prinzip, wo Peavy sich dann in dem Line-Up nach Tirana wieder neu auch formiert hatte. Und ich erinnere mich schon daran, dass ich da das erste Mal wieder auch gedacht habe, boah, cool, das sind mal wieder richtig gute Gesangslinien, wo er sich drauf ausbreitet, wo man so gemerkt hat, dass die Musiker um ihn herum ihn nicht so kaskaden, dass er da nicht einfach mal wieder singen kann, wie er will, ja, sondern da vorher ging es, glaube ich, stärker um perfekte Arrangements und da durfte er mal wieder eine Gesangslinie so machen, wie er das gerne möchte.
Das kann sehr gut sein, ja. Ja, wir nähern uns langsam aber sicher schon dem Ende des Albums und haben es dann doch irgendwie gemacht und über alle Songs gesprochen. Zwei haben wir noch auf der regulären Auflage. Witzigerweise, der vorletzte Song heißt Start mit Ausrufezeichen. Mhm, kommt auch selten vor, ne, dass Songtitel Ausrufezeichen haben.
Das stimmt, ja. Finde ich auch ein cooles Ding und ich könnte mir eigentlich sogar vorstellen, vom Thema her geht es eigentlich darum, dass du einfach machen sollst und nicht lange drüber nachdenken sollst, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und ich für mich persönlich, weil der letzte Song ja dann wirklich jetzt das ist, wo ich behaupten würde, nach den ersten dreien habe ich gesagt, jetzt ist thematisch ziemlich gut umrissen, was generell auf der Platte passiert. Für mich ist Start eigentlich dann der Abschluss dieser Thematiken und der letzte, der fällt für mich so ein bisschen aus die Reihe. Ich nehme das so ein bisschen als die Empfehlung. Also wenn du aus diesen ganzen düsteren Stimmungen irgendwie raus willst, dann musst du einfach jetzt den ersten Schritt gehen und dann den nächsten danach und dann den nächsten danach. Und dann wird das auch wieder. Das trifft da thematisch, finde ich hier, ziemlich cool und ziemlich straight. Und den Song höre ich auch gerne. Der ist einfach einer, der so recht widerstandslos einem ins Ohr reingeht. Ich fühle mich damit wohl. Und der holt dann jetzt nach all dem, was man hier auf der Platte aber auch gemacht hat, keine große Überraschung mehr raus, wo man sich so denkt, wow, also dass er das jetzt auf einmal nochmal machen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist für mich ein runder Abschluss von den Themen, mit denen du dich vorher da beschäftigt hast.
Ja, ich kann nachempfinden, was du meinst. Ne? Der Refrain geht ja, start a new story, start a new glory, don't waste your time any longer. Also da muss man ja nicht lange drüber diskutieren, was damit gemeint ist. Ne? Raff dich einfach auf und fang doch einfach an. Ich meine, das sind natürlich jetzt einfach gesagte Worte, die für Leute, die vielleicht wirklich black in mind sind, also die, wenn man das als Metapher sehen möchte, vielleicht an Depressionen leiden, nicht unbedingt die Botschaft, die sie jetzt dazu bringt, den Arsch hochzukriegen, weil die machen das ja nicht absichtlich. Ne? Also wer Depressionen hat, ist ja nicht antriebslos, weil er Bock darauf hat, irgendwie traurig zu Hause zu sitzen. Aber ich glaube schon, dass einem sowas doch Kraft geben kann. So nach dem Motto, ja, warum denn nicht, dann versuche ich es mal. Also ersetzt bestimmt keine echte therapeutische Wirkung, die man braucht vielleicht manchmal. Aber ich glaube schon, dass sowas sehr positiv ist und dass man durch Musik auch sehr viele positive Impulse bekommen kann. Und der Song passt da, glaube ich, ganz gut zu und hat eigentlich, wie du es sehr schön gesagt hast, einen sehr versöhnlichen Schlusspunkt eigentlich gesetzt unter diese Reise, die man bis hierher gemacht hat. Nur, um dann mit etwas völlig anderem um die Ecke zu kommen, was ja wirklich, ja, eigentlich total aus diesem Korsett, das man sich selbst gesetzt hat, ausbricht.
Genau. Ja, also der letzte Song ist so dann nicht mehr richtig zu erwarten, aber auch ein sehr, sehr bekannter von der Band dann über die Jahre geworden, All This Time, ist im Prinzip eine Halbballade einfach erstmal nur. Was mich an dem Song so catcht eigentlich, ist so die Story, die ich da drumherum einerseits gelesen habe, andererseits mir auch so ein bisschen zusammenspinne, weil so konkret ist es in der Biografie dann auch gar nicht beschrieben. Es gibt ja noch von der Black in Mind eine Demo-Version, die man auch auf Spotify einfach hören kann. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung hier drauf die halt auch einmal komplett angehört. Und im Prinzip ist es ja erstmal so das klassische Demo, wo die Songs halt in einer überschaubareren Qualität live irgendwo eingespielt worden sind. Und All This Time ist auffällig, weil ein komplett anderer Text dort zu hören ist. Und es geht dort in dem Text auch um eher eine sozialkritische Ansicht, nämlich, dass jedes Mal, wenn ich wieder irgendwie versuche, was auf die Reihe zu kriegen, dann klappt es halt nicht. Und ich werde immer wieder zurückgesetzt und ich kriege das einfach alles nicht geregelt. Was ich daran irre finde, ist, dass man, also wer es nicht gehört hat, hört euch das einfach mal an. Ich finde es unfassbar beeindruckend, dass Peavy es schafft, diese Gesangslinien und diese Worte, die er dabei dann spricht, eins zu eins in der Black in Mind so zu nutzen, wie sie sind. Also er akzentuiert nichts anders, da sind keine Betonungen anders. Man hat einfach nur das Gefühl, der tauscht einfach wirklich Buchstaben aus und auf einmal wird daraus eine Halbballade, wo es um eine Liebesstory geht. Das ist irre für mich, wie sehr du diesen Text mit ganz, ganz einfachen Mitteln irgendwie nur so ein bisschen umstellst und auf einmal hast du diese Liebesstory daraus, wenn du vorher aus so einer sozialkritischen Verzweiflung herauskommst, ja. Finde ich als Songwriter und als Künstler wirklich eine ganz, ganz große Geschichte. Und dann war die Band damals ja eben mit dem ersten Werk unter dem Gun Records davon gesegnet, dass die BMG sich einige Sachen in der Vorproduktion angehört hat und mitbekommen hatte und man dann wohl ein extra Budget eben für Orchestrierung dieses Songs speziell nochmal frei gemacht hat. Dann ist an der Philharmonie in Essen ist man halt nochmal auf die Suche nach Künstlern gegangen, die eben diesem Orchester dann beiwohnen und da mitspielen. Und daraus ist dann die Version geworden, die hier jetzt drauf ist. Die ist wirklich gut. Die ist wirklich, wirklich cool. Erstmal sowieso schon als Halbballade und mit dem Orchester wird das Ganze natürlich nochmal größer und breiter gemacht und ist halt echt richtig, richtig mächtig. Was sich daraus dann im Nachgang aber entwickelt hat, ist eigentlich das, was dann dem Ganzen das i-Tüpfelchen aufsetzt, nämlich dass BMG dann gesagt hat, okay, und wir wollen, dass ihr nur das macht. Wir wollen ein Album, was komplett orchestriert wird. Daraus ist Lingua Mortis entstanden, daraus sind diese ganzen Jahre entstanden, wo man eben halt mit einem Orchester Platten gemacht hat, wo man auf Tour gegangen ist. Und das, was heute ja sehr, sehr präsent ist, Peavy immer wieder für sich rausstellt, dass sie die Ersten gewesen sind, die das in dieser Form getan haben. Ich habe das nie gegen recherchiert, weil selbst wenn sie jetzt die Zweiten oder Dritten wären, wäre das immer noch sehr, sehr beeindruckend, was dann da passiert ist. Aber das ist nur alleine aus dieser Ballade entstanden, die ursprünglich ein ganz anderes Thema haben sollte und eigentlich nur so, sag ich mal, ja, irgendwo zwischengerutscht wäre. Und an der Stelle aber natürlich einen wahnsinnigen Wendepunkt für diese Bandgeschichte an sich geliefert hat.
Ja, und den hat man ja auch weiterverfolgt. Ne? Auf End of All Days gibt es ja auch ein, oder irre ich mich gerade? Fading genau. Hours, ne?
Nee, das ist richtig.
Mhm, genau. Das ist immer der traditionelle Abschlusssong, der dann so irgendwie 5 bis 6 Minuten geht und wo man dann die Orchestrierung auspacken darf. Und ja, wir alle wissen, was passiert ist. Nicht mit dem nächsten, sondern erst mit dem übernächsten Album. Wobei Lingua Mortis mittlerweile, glaube ich, auch als Album gewertet wird, oder? Obwohl es damals nur eine EP war. Mit irgendwie 40 Minuten.
Ja, genau. Irgendwann ist einem aufgefallen, dass man die Slayer-Platten auch als Alben bezeichnet und dann ging das durch.
Aber Rain in Blood ist unter 30 Minuten lang.
Ja, genau. Und da hat man vorher schon ein Album zugesagt.
Ja, das ist ja immer so ein streitbares Thema. Ich habe Montag ein Interview mit einer Band geführt, die meinten, ja, wir haben jetzt eine EP veröffentlicht. Und ich meinte, ja, warum denn? Die dauert doch 30 Minuten, die ist doch länger als Rain in Blood. Da war dann die Antwort, ja, unser Gitarrist hat gesagt, unter 10 Songs ist das kein Album. Wo ich meinte, ja, dann spielt er mal eine Dream Theater-Platte vor. Ist ja immer sehr interessante Auslegungssache, was ein Album ist. Aber ja, also ich glaube, man kann Lingua Mortis schon deshalb als EP durchgehen lassen, weil es ja auch keine 9 Songs beinhaltet. Also das sind ja nur umarrangierte Songs oder halt orchestrierte Songs. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich All This Time in einer Edited Version dann da drauf ist. Das ist die Version vom Black in Mind Album, oder? Oder ist die neu eingespielt? Weißt du das?
Also ich kann da keine Unterschiede daran feststellen, muss ich ehrlicherweise jetzt gestehen.
Außer, dass sie gekürzt ist.
Weiß ich nicht, was ihr da ja gut, genau. Also das mag dann das Editieren fürs Radio gewesen sein. Keine Ahnung.
Ja. 43 Minuten und 7 Sekunden dauert Lingua Mortis tatsächlich und 5 Songs. Wobei 5 Songs, der eine ist ja das Medley, ne, wo sie sehr viel ja, verwursten an Songs.
Also für mich ist so die Schallmauer zwischen dem, was ein Album und eine EP ist, eigentlich so eine Balance. Ne? Also wenn es 8 Songs hat, würde ich das schon als Album werten können. Oder wenn es halt eben so über diese 35 Minuten jetzt heutzutage 40 Minuten kommt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass es auch ein Album ist. Also 10 Songs muss es für mich jetzt auch nicht sein und es muss für mich auch bei weitem keine 50 Minuten plus haben.
Nö. Aber dann ist wieder der schwierige Grenzfall. Ist dann Rain in Blood ein Album? Ja, okay, es hat mehr als 8 Songs, ne?
Ja, genau. Und also ich finde auch da für seine Zeit ist es das natürlich. Ne? Also ich meine, wenn du nur auf die Spielzeit guckst, dann hat keine Grindcore-Band dieser Welt jemals ein Album gemacht. Ne?
18 Minuten, oh, Doppelalbum.
Ja, genau.
Ja, ist natürlich so. Ne? Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende. Es gibt diverse Spezialauflagen von Black in Mind. Damals, mein Gott, ja, 30 Jahre her. Die Erstauflage gab es im Digipack. Das ist jetzt ja nichts unbedingt, wo man denkt, huh. Ne? Es gab aber auch eine Doppel-CD und als Bonus-CD war dann etwas dabei, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, Prayers of Steel von Avenger, nach dem Motto, hey, wenn ihr das hier cool findet, findet ihr doch bestimmt auch diese 10 Jahre alte Geschichte auch total cool. Eine seltsame Entscheidung irgendwie, aber gut. Es gibt eine 20-Jahre-Auflage, die ich hier auch vorliegen habe. Heißt ja auch, die ist auch schon wieder 10 Jahre alt, ne? Wo dann wirklich als Bonus-CD die von dir angesprochenen Demos enthalten sind. Wo dann zum Beispiel auch Another Wasted Day bei ist, was ja ein Song ist, den es ansonsten, glaube ich, gar nicht so wirklich irgendwo noch gibt, oder? Oder war da mal bei 13 auch irgendwie als Bonus-Track nochmal dabei?
Also was natürlich durchaus sein kann, mit dem Split vom Moment, André Hilgers und vom Victor dann, also nach der oder vor der Formierung des quasi aktuellen Lineups, sind ja nochmal die Soundchaser Archives rausgekommen und da wird er mit Sicherheit irgendwo seinen Platz gefunden haben, weil das ist ja wirklich eine Zusammenstellung von Demo-Songs, die im Prinzip aus der gesamten Rage-Zeit irgendwo liegen geblieben sind oder Bonustracks halt eben auch und nur 2 Neukomponierungen, die noch quasi aus der Zeit dann von eben André Hilgers und Viktor Smolski übergeblieben waren.
Ich versuche es gerade rauszufinden, weil natürlich habe ich die Soundchaser Archives hier stehen, aber ich habe meine Brille gerade nicht. Also gucke ich es mal online nach. Ja, noch lachst du. In 3 Jahren lachst du nicht mehr.
Ah, die Augen, die sind mir noch treu bis jetzt.
Ja, ja, in deinem Alter konnte ich das auch noch sagen, aber also ich bin, muss ich ja...
Ach komm.
Ja, wirklich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja selbst erstaunt, dass ich eigentlich nicht schon längst eine Brille benötige, weil ich ja seit 15 Jahren im Büro am Laptop oder am Computer halt arbeite und ja jeder, der immer erzählt, arbeiten am Computer, ganz, ganz schlecht für die Augen. Aber wir haben ja das Internet hier, darum gucken wir mal in die Soundchaser Archives rein. Aber Another Wasted Day kann ich auf den ersten Blick tatsächlich nicht sehen, aber der ist doch bestimmt auch ein Avenger-Song. Assaulted by Satan.
Ja, das denke ich mir. Das glaube ich.
Meinst du, ist es nicht so, Peavy in seinen Mit-40ern mal gedacht, jetzt haue ich mal eine richtig geile Nummer raus.
Genau. Ich habe noch kein Statement zur Kirche, ich muss jetzt sowas schreiben.
Nee, aber tatsächlich, also ich kann es jetzt auf den ersten Blick nicht finden, dass Another Wasted Day auf den Soundchaser Archives zu finden wäre.
Okay.
Komisch eigentlich, war ein super Song.
Ja.
Naja, manchmal kann man so Sachen nicht unbedingt nachvollziehen. Auch warum manche Sachen Bonustracks irgendwie heißen. Ist ja oft so, dass Künstler der Ansicht waren, ein Song wird nicht ins Konzept des Albums passen oder so. Aber gut, naja.
Vor allem, also was ich ja bei Black in Mind witzig finde, ist, dass die Bonustracks ja für den deutschen Markt waren, habe ich irgendwo auch gelesen. Und das ist ja auch selten. Also, dass so Japan-Releases dann häufig noch mehr Songs irgendwie da über den Teich geschickt haben, das ist ja so ein bisschen gang und gäbe, wobei ich auch nicht weiß, warum das dann der Fall ist, dass das nur in den japanischen Markt kommt. Aber ich fand es schon überraschend, dass das dann die für Deutschland gedachten Bonustracks wären.
Also für Japan kenne ich immer diese Aussage, dass in Japan CDs sehr teuer sind und es vom Prinzip für einen Japaner früher günstiger gewesen wäre, sich eine CD aus Europa zu importieren, als sie im eigenen Land zu kaufen. Okay. Und darum gab es halt den Bonustrack darauf als Anreiz und nach dem Motto, hey, kostet zwar scheiße viel Geld, also wirklich jetzt in Dimensionen, ne? Wenn bei uns eine CD 30 Mark damals gekostet hat, hat die dort wahrscheinlich so 50 Mark gekostet. Also
okay.
So habe ich es mal irgendwann gelesen. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Könnte dir wahrscheinlich nur jemand wirklich beantworten, der in diesem Business schon so lange aktiv ist, weil ich weiß auch gar nicht, ob es heutzutage immer noch Japan-Bonustracks wirklich gibt.
Ja, ich glaube, also jetzt inzwischen fällt mir das auch nicht mehr so omnipräsent auf. Heute ist es ja mit den Limited Editions so inflationär, dass man sich, glaube ich, um die Musik dann am wenigsten Gedanken macht, sondern eher darum, in wie vielen Farben man die Vinyls presst. Ne?
Ja gut, aber das ist ja wirklich, damit du irgendwie dann in die Charts kommst, ne? Dass du sagst, ja. Du hast dann irgendwelche Die-Hard-Fans und dann sagst du ja, hier, gibt es ihnen, keine Ahnung, rotem Vinyl oder grünem Vinyl oder dann irgendwie noch mit Splatter, ne? Und mit Flüssigkeit innen drin. Wo ich auch immer denke, wer zum Geier braucht denn eine Vinyl, wo irgendeine Flüssigkeit drin ist, die sich dann bewegt, wenn du die Platte abspielst? Also ich gucke mir die Platte ja eigentlich nicht an, während sie läuft, ne?
Also. Ja, und vor allem, das führt ja irgendwann, also wenn du die jetzt wirklich hören würdest, dazu, dass du die ganze Flüssigkeit irgendwann auf deinem Spieler hast.
Das ist wenn ja du auch sie oft genug abspielst, bescheuert. Bestimmt, ne? Das ist ja die Nadel, das ja eigentlich.
Komplett bescheuert.
So schön. Hörst das so gemütlich und irgendwann hörst du nur so. Hä? Was war das denn?
Und wirst nass von der Seite.
Erheiternde Vorstellung.
Ja. Ich habe mir tatsächlich zum 30-jährigen Jubiläum von Black in Mind das T-Shirt und den Patch offiziell geholt, weil ich das heutzutage so schwierig finde, einen coolen Patch von Rage zu bekommen und habe mir das nochmal gegönnt, weil ich das hier für eine Kutte gut gebrauchen konnte. Das jetzt gerade zum Jubilar aktuell, genau.
Man muss dazu auch Folgendes sagen, das Jubiläum ist, wenn wir aufnehmen, eigentlich noch gar nicht gewesen. Denn offiziell erschienen ist Black in Mind am 22. Mai. Also ne, wir sind unserer Zeit ein bisschen voraus. Natürlich nicht, wenn die Folge rauskommt, aber die Aufnahme fand vor dem eigentlichen Jubiläum von Black in Mind statt. Schon krass, in wenigen Tagen ist das. Meine Herren.
Ja. Wobei man sagen muss, dafür, dass es 30 Jahre her ist, haben wir das extrem gut getroffen.
Ja, das habe ich heute Morgen auch so gedacht, als ich das Datum gesehen habe. Oh, das findet sich aber. Das ist aber ein lustiger Zufall.
Genau, ja.
Jetzt müsste man ja mal, warte mal. Ja, okay, der 22. ist dann natürlich ein Donnerstag. Wäre jetzt ja lustig, wenn wir es wirklich hätten schaffen können, es am 30. Jubiläum zu veröffentlichen. So ungefähr die Podcast-Folge. Das hat leider nicht sollen sein, aber ja. Ja, vielen Dank, Martin, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast. Mach doch gerne nochmal dein Gesamtfazit zu diesem Album und wie du es jetzt auch im Rage-Back-Katalog insgesamt so einsortierst. Auch wenn du das zu Beginn eigentlich ja schon gemacht hast, aber dein abschließendes Wort, Black in Mind, 30 Jahre später, immer noch geil, oder?
Absolut. Also die hat nichts eingebüßt über all die Jahre, wie wir es schon gesagt haben, vom Thema her sehr breit gefächert, hat sich jetzt auch nicht nur eben in die düsteren Gefilde von psychischen Problemen irgendwie eingeheimst, sondern hat so von allem, was mit dabei ist, von den Kompositionen her wirklich genial geschrieben. Ist ein echtes Album für Gitarristen, wo man sich auf Tabulaturen austoben kann, hat wahnsinnig gute Gesangslinien und ist völlig zu Recht so erfolgreich, wie Black in Mind nun mal ist, wie ich das auch schon gesagt habe, in ganz, ganz vielen Kreisen das beste Werk von Rage of All Times genannt. Und deswegen ist die auf jeden Fall eine Hörprobe wert. Die ist halt richtig lang, ne? Da sind 14 Knallertracks drauf, haben wir schon gesagt. Ein geniales Brett. Und wer sie tatsächlich noch nicht kennt, sollte sie sich mal zu Gemüte führen. Da habt ihr was verpasst.
Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die in einem vergleichbaren Alter wie wir beide sind und die in irgendeiner Form in dieser Zeit groß geworden sind und dieses Album zumindest nicht vom Namen kennen. Das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, weil da kamst du damals, würde ich mal behaupten, nicht dran vorbei. Wenn du auch noch irgendwelche Metal-Print-Medien gelesen hast, sowieso nicht, weil ich glaube, Black in Mind war im Rockhard tatsächlich Album des Monats. Also ja auch völlig zu Recht. Ja. Und grundsätzlich muss man ja auch sagen, habe ich ja eingangs schon gesagt, 1995 gab es verdammt viele großartige Alben. Heart of Darkness von Gravedigger, hatte ich schon gesagt. Mhm. Es gab Imaginations from the Other Side von Blind Guardian, ja auch ein absolut stilprägendes Album und auch für viele eines der besten Alben von Blind Guardian überhaupt. Ich weiß, jetzt sagen die Fans der ersten Stunde, nee, die Speed-Metal-Phase war viel geiler, aber gut. Ja. Was haben wir sonst noch? Gamma Ray haben Land of the Free veröffentlicht, auch sicherlich ein großartiges Werk, weil Kai Hansen da ja wieder das Gesangsmikro in die Hand genommen hat und die musikalische Ausrichtung auch ein bisschen anders war als auf den ersten Gamma Ray Werken. Also für Metal aus deutschen Landen war 1995 ein verdammt starkes Jahr und vor allen Dingen auch sehr breit gefächert, weil Rage, Gravedigger, Blind Guardian und Gamma Ray haben jetzt ja, abgesehen davon, dass sie aus Deutschland kommen, rein musikalisch betrachtet wenig bis gar nichts gemein, oder?
Ja, absolut. Nee, das stimmt auch. Also ich sag mal, Leute, die in unserer Generation sind, sind da mit Sicherheit nicht dran vorbeigelaufen. Und ich würde sogar behaupten, dass ein ganz, ganz großer Anteil davon das Ding auch in einem CD-Schrank stehen hat. Für die junge Generation, die da vielleicht doch dran vorbeigekommen ist, wäre das jetzt die Empfehlung gewesen, genau.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann halt nicht vom Sound erschrecken. Das ist nach dem ersten Song hat man sich dran gewöhnt.
Genau. Und der nimmt einen auch ordentlich mit, als dass man da durchkommt.
Ansonsten kann ich dir auch nur beipflichten. Ich weiß jetzt nicht aus dem Bauch, ob ich sagen würde, es ist mein absolutes Lieblingsalbum von Rage. Aber in den Top 3 würde ich auch denken, ist dieses Album sicherlich. Weil, also letzten Endes, welches dann das Lieblingsalbum bei Rage ist, hätte ich gesagt, das sind dann ja nur Nuancen, die einen wahrscheinlich dann da zu einer Entscheidung führen. Weil vielleicht, keine Ahnung, man das Album öfter gehört hat, weil es einen in einer besonders prägenden Phase erwischt hat oder sonst was. Ja. Aber zum Beispiel auch End of All Days, finde ich, ist auch ein großartiges Album. Es steht, glaube ich, so ein bisschen im Schatten von Black in Mind, obwohl natürlich der Überhit Higher Than the Sky drauf ist. Und auch die Alben direkt davor, also wenn man jetzt mal von 10 Years in Rage absieht, The Missing Link ist auch von vorne bis hinten vollgepackt mit Klassikern der Band. Natürlich musikalisch noch ein bisschen anders durch den Input von Manny Schmidt oder auch Trapped mit Baby, I'm Your Nightmare. Hey, 1992 haben die sowas gemacht, ne? Also,
Absolut gehe ich mit. Also ich würde sagen, in der Gesamtheit von starken Alben bei Rage ist das bei mir der Platz 2. Und ich pflichte dir auch voll bei und lüfte das Geheimnis um Platz 1. Das ist bei mir Soundchaser, die ja nach der Unity entstanden ist, weil das für mich ein Album aus einem Guss ist. Das habe ich Zeit meines Lebens und meines musikalischen Frohsinnes mit Sicherheit am allermeisten komplett am Stück gehört, ohne irgendwie was weiterzuschalten. Aber Black in Mind umrahmt einfach so genial, wie cool diese Band komponieren kann, dass das für mich ganz klar einen Platz 2 verdient hat.
Sehr schön, sehr schön. Ja, damit sind wir wirklich am Ende für heute angekommen. Ich hatte sehr viel Vergnügen und ich glaube, deine ganzen Ausführungen auch mal aus Gitarristensicht machen das natürlich noch eine ganze Ecke tiefgehender, als wenn man einfach nur sagt, der Song ist irgendwie cool oder der hat einen ganz bestimmten Vibe. Ne? Wenn man wirklich mal den Finger drauflegen kann und jemandem sagen kann, hör dir diese Stelle mal genau an, ne? Wie wir es eben gesagt haben, der Anfang von bestimmten Songs, hör dir mal an, wie die Gitarren da eigentlich zusammenarbeiten, obwohl sie eigentlich vielleicht nüchtern betrachtet gar nicht zusammenarbeiten, ne? Sondern eher nebeneinander herspielen.
Genau, da sind die Empfehlungen. Sent by the Devil, haben wir eben gesagt. Solo ist ein wichtiger Part, wo wir so viel gequatscht haben. Price of War ist euch auch hängen geblieben. C-Teil. Alive but Dead. Aber ihr habt ja zugehört.
Aber gutes Stichwort. Lass uns mal noch 2 Songs pro Nase von diesem Album in die Podcast-Playlist packen. Also welche würdest du sagen, muss man unbedingt hören? Hast du sie gerade schon genannt und musst noch einen abziehen oder nimmst du was ganz anderes?
Ja, also ich hatte mich im Vorfeld schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass die Frage kommt. Ich würde einen harten und einen eher melodiösen Song nehmen. Und zwar, wie ich das eben schon gesagt habe, würde ich auf jeden Fall Forever reinpacken, weil das für mich ein Teil ist, was einfach ewig im Kopf bleibt. Und ansonsten, weil es mich einfach total mitgerissen hat, The Price of War als eben eher eine thrashigere Nummer, die aber auch ein ganz klares Statement hat und eben also mit dem C-Part, ja, bist du fertig.
Ja, dann nehme ich Sent by the Devil, wie wir schon so schön gesagt haben, allein für den Beginn des Gitarrensolos, ne, wenn das Schlagzeug da seine Akzentuierung spielt und dann du die beiden Gitarren hörst. Live ist das ganz großes Kino und auch von Platte, wenn du das einmal live gesehen hast, hast du das, glaube ich, immer vor Augen. Also wie ja. Ein das, die Stimmung in so einem Moment, das kann man nicht beschreiben und Shadow Out of Time muss einfach sein als mein ewiger, ja vielleicht nicht ewiger Lieblingssong von Rage, aber sicherlich als einer meiner ewigen Lieblingssongs von Rage für diese ganz spezielle Stimmung, für diese ganz speziellen Gesangslinien, die nur Peavy kann und geht nichts drüber, kann ich nur sagen.
Ja. Und weißt du, was das Schöne daran ist, dass bei dem, wo wir uns eben nicht so ganz einig waren, welcher jetzt der bessere ist, sich die Leute nochmal selber ein Bild machen können. Das ist doch klasse.
Hervorragend. Ja, Martin, ich kann mich nur wiederholen. Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, dass du auch direkt gesagt hast, hey, wenn das mal ansteht, würde ich da unwahrscheinlich gerne mitmachen. Und auch durch dein Studium der Peavy-Biografie hast du ja natürlich noch sehr viele interessante Aspekte mit reingebracht. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Okay, ja dann vielen Dank, dass du hier warst und du kennst die Tradition, der Gast darf die Hörer in den Tag, die Nacht oder wann auch immer sie den Podcast hören, verabschieden mit weisen Worten, gerne natürlich mit einem Zitat und jetzt erwarte ich natürlich, dass du irgendwas von diesem Album zückst. Ich verabschiede mich schon mal von euch allen da draußen und ja, wir haben gesagt, es ist Folge 98, nächste Woche gibt es dann, wenig verwunderlich, Folge 99. Und ja, ihr wisst vielleicht schon, was das wird. Ich habe es, glaube ich, in der Folge mit Anne schon gespoilert. Wir hatten versprochen, bis Folge 100 gibt es einen Kaffeeklatsch zum Thema Avantasia, wo Martin jetzt wahrscheinlich weinend wegrennt.
Ja, das ist okay, dass ich da nicht mit dabei war.
Aber die Bühne gehört dir. Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, Markus, danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht wieder. Und natürlich zitiere ich jetzt hier auch eben der Song, der mich so mitgepackt hat, nämlich The Price of War. Weep with the children and starve with the prisoners before you scream for revenge. Sorrowful women with tears in their hollow eyes. This is no justice. This is the price of war.
Dankeschön. Läuft bei mir?
Läuft bei mir auch.
Hervorragend. Und fürs Intro kannst du dann gerne sagen, alles Gute zum 30. Black in Mind.
Alles Gute zum 30. Black in Mind.
Das war schon mal sehr gut. Endlich ein Profi hier am Werk.
Ja.